Hallo und herzlich willkommen. Eigentlich wollten wir heute über den 26. Spieltag sprechen und eigentlich wollten wir gebührend unsere 1000. Sendung feiern. Doch im Moment, in dieser Zeit, ist niemandem zum Feiern zumute. Sie sehen es, natürlich auch kein Publikum heute hier bei uns im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Corona ist schuld, das muss man ganz klar sagen. Deswegen konnte unser Gast Rudi Völler auch nicht anreisen. Wir werden live nachher schalten. Ebenso Uli Hoeneß, Rainer Kallmund und auch Felix Groß als aktueller Spieler. Wollen wir natürlich wissen, was macht man im Moment zu Hause oder beim Training? Wie ist der Tagesablauf allgemein? Und das wollen wir natürlich nicht sehen, was wir am Mittwoch gesehen haben. Sie erinnern sich, Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Eigentlich ein ganz besonderes Spiel, das sich alle gefreut haben. Doch, das Ganze wurde ein Geisterspiel. Leere Ränge. Deshalb wurde der Spieltag auch für dieses Wochenende abgesagt. Was sind also die Auswirkungen oder was werden die Auswirkungen sein? Gesundheitlich, politisch, sportlich und vor allen Dingen auch finanziell. Vor 25 Jahren hat er hier angefangen, hat den Doppelpass praktisch miterfunden und die Sendung 9 Jahre geprägt. Hier ist Rudi Brückner. Ich freue mich ganz besonders. Rudi.
Hallo, guten Morgen.
Tag zusammen. Komm hier hoch.
Wie man schön sagt.
Ja.
999 Sendungen sind es gewesen. Immer mit Publikum. Heute für dich eine Herausforderung und für alle anderen auch.
Für uns alle, ne? Wir haben natürlich ein Bild von damals.
Oh ja.
Erste Sendung. Rudi, was fällt dir spontan ein?
Also spontan fällt mir ein, die Palmen gibt's immer noch. Ansonsten hat sich alles etwas verändert und die hässlichen Krawatten sind weg. Guck dir das mal an.
Welches war die schlimmste Krawatte?
Ich glaube von dem Moderator da, die Krawatte, die war die schlimmste.
Was hat das denn für eine Farbe? Habe ich gar nicht gesehen.
Das kann ich nicht beschreiben. Du hast heute eine schicke an.
Ja?
Ja,
das ja, die ist schlicht, da kann man nichts falsch machen, dachte ich mir an der Stelle.
Das passt.
Ja? Tolle Runde haben wir.
Ja.
Ne? Und vor allen Dingen voll besetzt. Unser Sport1-Experte ist da, Stefan Effenberg.
Morgen.
Er war ein Mann der ersten Stunde, ist freier Journalist. Wolfgang Golz, Vorstandsvorsitzender der Sport1-Medien-AG. Olaf Schröder, der Geschäftsführer der Basketballabteilung des FC Bayern München, Marco Pesic. Von der Bild, Michael Markus, Dr. Med. Werner Bartens, er ist leitender Redakteur Wissen bei der Süddeutschen Zeitung, herzlich willkommen. Und Marcel Reif, unser Sport1-Experte.
Guten Morgen.
So Rudi, wir gehen mal einen Schritt zurück,
man möchte
weil wie, jeden, wie jeden Sonntag, Stefan kann gar nicht mehr ohne auskommen, ne? Ohne Erfrischung,
nee.
Immer das Ganze.
Da
alkoholfrei,
kommt sie
schon. Da, ja. Und. So, und während wir das hier verteilen, freue ich mich, dass Ruth da ist. Guten Morgen.
Hallo, die Herren. Einen schönen Gruß in die Runde und natürlich auch für Sie zu Hause einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Das ist anders heute, das merken Sie auch an den Bildschirmen. Deswegen ist Ihre Meinung umso wichtiger. Also gerne mitmachen an der Sendung. Somit ist die Bundesliga jetzt erstmal ausgesetzt bis zum 2. April auf Standby-Modus. Das finden auch die meisten Fans richtig gut so. In der ersten exklusiven Umfrage von Bundesliga Barometer kam das nämlich genauso raus. 91% sagen, es ist richtig so, dass der Spielbetrieb jetzt erstmal eingestellt ist. Mehr dazu gibt es online zu lesen auf sport1.de, den Kommentar dazu von Pit Gottschalk. Und jetzt wollen wir aber wissen, wie soll es denn weitergehen nun mit dem Spielbetrieb? Unsere Frage der Woche, soll die Saison jetzt komplett ausgesetzt werden? Was sagen Sie dazu, liebe Zuschauer? 01379011011, das kennen Sie, die Nummer. Und online können Sie auch wieder mit abstimmen in unserem Live-Blog. Dann sind wir wirklich sehr gespannt, wie das weitergehen soll jetzt mit unserem Fußball.
Dankeschön, Ruth. Am Thema Corona, so heißt es. Ne?
Corona.
Mensch, kommt dieser Tage natürlich keiner vorbei, auch wir leider im Doppelpass nicht. Die Konsequenzen dieser weltweiten Viruspandemie sind immens und unüberschaubar. Aber wir beschäftigen uns natürlich vorrangig mit den Folgen für den Sport. Was ist also der Status quo?
Unser geliebter Sport, er steht still. Als Folge einer globalen Kettenreaktion ist der komplette Weltsport zum Erliegen gekommen. Nichts geht mehr. In Deutschland war die Eishockeyliga die erste professionelle, die den Spielbetrieb eingestellt hat. Die Fußball-Bundesliga die letzte. Der Plan, die Krise mit Geisterspielen zu überbrücken, wurde vorerst aufgegeben, nachdem sich auch hierzulande Fußballprofis infiziert haben. Spät aber doch folgte die DFL dem Beispiel der anderen großen europäischen Ligen. Die Zahl auch prominenter Träger des Virus steigt rasant. Fast stündlich neue Entwicklungen und neue Szenarien. Der Fußball-Europameisterschaft beispielsweise droht die Verschiebung. Champions und Europa liegt der Abbruch. Ob und wann sportliche Großereignisse überhaupt wieder normal stattfinden können, ist unabsehbar. Denn erst jetzt nimmt die Ausbreitung des Coronavirus richtig an Fahrt auf. Und darum die entscheidende Frage: Wie soll der Sport mit dieser Krise umgehen?
Herr Bartens, was ist Ihr Ansatz?
Ich finde es vernünftig, dass wir das machen, was wir jetzt machen, dass wir das gesellschaftliche Leben weitgehend zum Stillstand bringen. Das wirkt angesichts der Zahlen, die wir bisher in Deutschland haben, ein bisschen übertrieben, aber es ist vernünftig, weil wir damit wahrscheinlich den Vorsprung haben, den Italien nicht hatte. Und ich glaube, also ich mag auch diese Sätze nicht, wenn man sagt, hätte man viel früher machen sollen, hätte man ahnen können. Weil ich glaube, das war so ein bisschen auch eine westliche Arroganz vorher, dass man gesagt hat, ach, die da in China und die essen komische Dinge und was
weit
die da
weg
machen,
wahrscheinlich.
Ist weit weg, wird sich davon allein beruhigen. Und erst mit Italien hat das hier Fahrt aufgenommen. Und ich bin oft mit unserer Politik nicht einverstanden, aber ich finde, die haben besonnen und gut gehandelt und auch gesagt, das ist unpopulär, was sie jetzt machen. Aber das ist richtig, damit wir diese Tage Vorsprung haben. Es geht ja darum, die Ausbreitung zu verlangsamen, diese Kurve der Erkrankten eben nicht so zu so einem Peak kommen zu lassen, sondern möglichst weitflächig zu haben, damit man nicht das Gesundheitssystem überlastet. Jetzt ist es von den, wir haben jetzt 4.500 Infizierte in Deutschland, das sind 0,01%. Das ist sehr, sehr wenig, also 1 zu 10.000. Die Gefahr, jetzt wirklich sich schon anzustecken, ist relativ gering, aber da ist es eben gerade vernünftig, jetzt zu sagen, bleibt zu Hause, sagt solche Veranstaltungen ab, macht das nicht.
Mhm. Basketball hat es auch betroffen, Marco? Ja. Ja, klar. War das bei euch? Oder habt ihr einen Fall? Nee, habt ihr nicht, ne? Gott sei Dank.
Wir im Verein?
Ja.
Nein, aber es gibt einen Fall bei Real Madrid zum Beispiel, dass ein Spieler, bekannt auch Fußball ist, die Fußballmannschaft ist in Quarantäne. Und wir haben Gott sei Dank auch besonnen. Wir hätten uns auch am Montag treffen sollen in der Liga, haben es auf Donnerstag vorgezogen, weil natürlich der Wettbewerb am Wochenende hätte stattfinden müssen. Und haben wir, ich finde, die Liga da sehr gut vorbereitet und wirklich solidarisch auch eine sehr, sehr richtige Entscheidung erstmal getroffen.
Was habt ihr gemacht? Du sagst, sehr gut vorbereitet?
Die Liga hat es gut vorbereitet. Natürlich, wenn du in so eine Sitzung gehst, wo 17 andere Vereine sind, jeder fängt erstmal an mit seiner Situation und das entwickelt sich. Und dann haben wir natürlich eine gemeinsame, auch einstimmige gemeinsame Entscheidung getroffen, dass wir erstmal aussetzen und dass wir uns in den nächsten 14 Tagen nochmal zusammensetzen und gucken, wie die Situation sich entwickelt. Weil es gibt meiner Meinung nach auch keinen Grund, jetzt extreme Entscheidungen zu finden, weil man die Situation analysieren muss, die sich ja natürlich stündlich oder täglich verändert.
Dein Vater ist in Barcelona, das stimmt. Ja. Ne? Spanien ist natürlich noch mal
ein
bisschen schlimmer als bei uns.
Freitagabend mit ihm telefoniert, wo die informiert worden sind, dass dass das Trainingsgelände und das Stadion erstmal geschlossen werden, dass wahrscheinlich der Notstand oder die Situation jetzt eintritt, die jetzt eingetreten ist. Und das ist natürlich ein bisschen andere Situation als bei uns. Aber man muss sich vorbereiten, dass wahrscheinlich das Gleiche bei uns auch passiert. Und da sind wir dabei.
Marcel, du bist ja des Öfteren in der Schweiz, fliegst immer hin und her. Da wurde jetzt auch gesagt,
ich fliege jetzt nicht mehr.
Nee, Schweiz, Österreich, Italien, jetzt Spanien. Ja. Hast du das alles mitbekommen bisher?
Naja, sie reagieren sehr schnell. Sie haben alle Schulen ein bisschen früher geschlossen als hier. Wenn wir heute über den Sport so reden und die Frage ist, wie soll der Sport damit umgehen? Der Sport ist nicht Herr des Verfahrens, sondern Herr des Verfahrens sind zum Glück die sich medizinisch damit beschäftigen. Wir können uns über Szenarien heute unterhalten, aber zu sagen, wir machen es jetzt so und weil wir das, wir sind gut alle damit im Sport, damit wir sind gut beraten, gut zuzuhören und nicht zu, so wie die DFL zum Beispiel versucht hat, noch lass uns noch den einen Spieltag und so. Und du hast gespürt, dass das.
Ja, aber die Absage kam ja relativ spät. Ne? Da sind wir uns einig. 4 Stunden vor dem Freitagsspiel.
Alle Ärzte, alle Mediziner sagen dir, es geht jetzt darum, das Tempo das Ding zu kappen und das Tempo runterzunehmen. Das geht aber nur, wenn du rigoros eingreifst. Ein Land, weil du fragst, Schweiz ist ein kleines Land, da kannst du sehr viel schneller und sehr viel besser durchgreifen. Sie allerdings haben ihren Tessin und der ist direkt an Norditalien. Insofern hast du dort eine Schleuse.
Ich finde es bemerkenswert, dass gerade auch relativ viele Mediziner und Virenforscher sagen, wir lernen auch täglich dazu. Also es ist ja neu, es ist unbekannt. Und einerseits ist es typisch menschlich, dass man sagen will, jetzt wollen wir aber mal klare Entscheidungen. Jetzt sollte das aber mal einheitlich machen, also in Bezug auf Sport, Europameisterschaft absagen oder nicht. Aber wie es genau geht, was genau passiert in den nächsten 2, 4 Wochen, das kann keiner sagen. Es gibt verschiedene Szenarien, können wir auch gerne drüber reden, kann ich gerne erzählen, was da so in der Medizin, in der Wissenschaft diskutiert wird. Was mir so ein bisschen Hoffnung macht, das ist, wir haben heute in vielen Teilen Deutschlands 18, 20 Grad. Und das ist jetzt nicht nur so ein Spruch, dass das Wetter hilfreich ist, sondern Viren mögen keine UV-Strahlen. Das heißt, wenn wir jetzt hier draußen sitzen würden in der Sonne, dann wäre die Chance schon mal viel geringer, dass wir uns untereinander anstecken. Die Luftfeuchtigkeit im Sommer ist auch besser. Also je wärmer es wird, das ist tatsächlich ein Mechanismus, ohne dass irgendwer therapeutisch, impfungsmäßig was machen muss, auf den wir hoffen können. Zeit gewinnen, auch wegen des Wetters.
Wir haben beim Fan-Talk letzte Woche darüber gesprochen. Ja. Rudi sagt, er geht in die Sauna 2-mal am Tag. Hilft das?
Es hilft. Also man weiß, dass Sauna allgemein gut ist für die Abwehrkräfte und auch für Herz-Kreislauf. Und auch das ist
etwas... Weil es Hitze ist natürlich.
Und ich möchte trotzdem noch was anderes, Beruhigenderes sagen. Man sagt ja immer jetzt diese Vorerkrankung. Da denkt man immer, jeder, der krank ist oder die Älteren. Ja, da ist was dran. Wir haben ja auch einige Mitglieder, die zur Risikogruppe gehören vom Alter hier in der Runde, muss man so klar sagen.
Ja, ich bin über 50, Sie haben recht.
Ich bin über 50, andere sind ja über 60 oder über 70. Aber es ist auch so, dass es nicht nur darum geht, dass man vielleicht immungeschwächt ist, sondern wenn man ein gutes Herz-Kreislauf-System hat, also fit ist, also regelmäßig Sport macht, dann ist das häufig auch eher ein guter Hinweis, dass man die Krankheit, wenn man sie denn bekommt, gut übersteht. Weil die Belastung ist wohl eher für das Herz-Kreislauf-System in der Zeit. Dass man damit fertig werden muss, dass man halt über mehrere Tage sozusagen außer Atem ist und das Herz auch mehr zu tun hat. Also insofern kann man da vielleicht auch ein bisschen beruhigen. Wer halbwegs fit ist, wer regelmäßig Sport macht, der kann da auch etwas gefasster der Situation entgegensehen.
Michael, wie ist es in Nordrhein-Westfalen?
Ja gut, wir sind ja irgendwie das Corona-Bundesland schlechthin. Also ich muss sagen, hier gerade auf dem Flughafen war es wesentlich gespenstischer als in NRW, in den Großstädten auf der Straße. Ich glaube, Besonnenheit ist das richtige Wort, was die Politik vorlebt und dem sich auch der Fußball beugen muss. Das Allgemeinwohl steht über allem und da müssen wirtschaftliche Interessen hinten anstellen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt bei den deutschen Verantwortlichen, DFL unter anderem und einige Vereine, dass man bewusst auf Zeit spielen wollte, eben weil man überhaupt nicht weiß, wie sind die Prognosen. Andere Virologen sagen ja auch, im Herbst und im Dezember geht's oder im Winter geht es dann nochmal wieder richtig los. Von daher, man wollte Zeit gewinnen. Und vielleicht haben einige Herren auch gedacht, dass der Fußball, warum auch immer, ein virusfreier Raum sein könnte, virusfreie Zone. Das ist absurd, wie man weiß. Und deswegen ist es absolut konsequent und natürlich eigentlich schon 3 Tage zu spät gewesen, das jetzt so zu machen.
Aber es ist natürlich auch eine unpopuläre Entscheidung. Es ist natürlich auch unpopulär zu sagen, ihr dürft nicht ins Stadion. Genau. Ich hätte Karten gehabt jetzt für Chelsea,
ich habe hier eine Derby-Karte dabei, glaube ich.
Ja, und natürlich macht das keiner gerne gefunden. Und stellt sich hin.
Sagt das ab. Ja. Niemand möchte, dass nicht gespielt wird. Niemand möchte, dass Vereine insolvent gehen. Niemand möchte, dass die Arbeitsplätze, sind ja nicht nur die Fußballer und die Bosse, die da jetzt plötzlich dann irgendwie Horrorszenarien malen, sondern da hängen viele tausend Arbeitsplätze dran, 40, 50.000 ligaweit. Alle Catering-Unternehmen, Sicherheitsdienste, so da muss man genauso hingucken wie beim Bäcker und sonst was halt auch. Und Fußball ist eine elitäre Gemeinschaft und die muss sich am Ende auch beugen, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht.
Stefan, wie hat sich dein Alltag verändert, beziehungsweise auch der in Uerdingen bei deinem Verein, logischerweise?
Ja, also wir hoffen natürlich noch, dass wir in den Spielbetrieb zurückkommen. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Wir haben ja einen anderen Rhythmus als die zweite beziehungsweise die erste Liga mit Abstellung auch der Nationalspieler. Aber da besteht dann auch die Gefahr, viele Verträge laufen am 30.06. aus. Von daher müsstest du in diesem Zeitfenster bleiben. Was schwierig sein wird, also wir werden natürlich jede Entscheidung vom DFB beziehungsweise der DFL respektieren und akzeptieren und warten da immer wieder auf neue Informationen, die hoffentlich vielleicht am Montag oder am Dienstag dann auch kommen, um dann auch weitere Schritte zu veranlassen.
Was du dir vorstellen kannst, besprechen wir gleich nochmal. Olaf, wie ist es bei Sport1?
Ruhig. Ruhig ist die Wahrheit. Also,
wir sind ja auch hier jetzt, guck mal.
Absolut. Nein, bis vor 10 Tagen haben wir uns ja noch um Inhalte gebettelt. Wer hat die beste News? Es ist ja nicht nur der Fußball, der betroffen ist. Also ich trage ja auch die Verantwortung knapp für 600 Mitarbeiter auf dem Agrob-Gelände, die nun mal auch an dem Sport dranhängen. Letzte Woche habe ich sehr, sehr viel telefoniert. Die Basketballer haben sich gemeldet, die Volleyballer haben sich gemeldet, die Kollegen vom Eishockey haben sich gemeldet. Das ging ja alles durch die Bank. Und dann war einem auch schon relativ klar, jetzt wird der Fußball wird auch betroffen sein. So, und da bin ich dann, ja, ich bin Vorstandsvorsitzender, ja, ich liebe den Fußball, aber ja, ich liebe auch die Mitarbeiter. Wie gehen wir damit um? Da hängen Arbeitsplätze mit dran. Völlig klar. Überraschend wird in nächster Zeit, können wir Let's Dance gucken. Da ist eine Challenge ohne Publikum, aber der Sport ist nicht mehr da. Und die Arbeitsplätze, die dahinter hängen, da müssen wir auch drauf achten. Das ist jetzt nicht einfach so, jetzt machen wir eine Pause und dann warten wir ab. Wir werden eventuell, je nachdem, wie lange das dauert, 1, 2, 3, 4, 5 Monate also auch überbrücken müssen. Und irgendwann ist das Thema Coronavirus auch ausdiskutiert und auspubliziert. Und dann, ja, was machst du dann noch? Also das ist schon vielfältig. Ich beschäftige mich mit dem Sport, ich beschäftige mich mit unseren Kunden, mit den Sponsoren. Die werden auch nicht einfach sagen, du hast überhaupt kein Problem. Wir zahlen einfach weiter, egal was du sendest. Der User will informiert werden, aber auch, wo sind die Informationen, was da passiert? Das betrifft die Funke-Gruppe, das betrifft Axel Springer, das betrifft Sport 1, das betrifft DAZN. Ich habe auch ein DAZN-Abo, da läuft übrigens nichts mehr. Magenta Sport hat seine drei Sportarten im Prinzip mit der dritten Liga, mit Eishockey und mit Basketball einfach mal eingestellt. Also das sind Probleme, die Bundesliga und die 36 Vereine haben. Betroffen sind erstmal auch die noch hinten dranhängen. Grundsätzlich unterstütze ich zu 100% die Entscheidung, dass wir jetzt erstmal nichts machen. Es ist komisch, dass ich das sage, weil ich muss mit dem Sport mein Geld verdienen. Aber die Vernunft, die muss jetzt erstmal oben stehen. Deswegen, ich glaube, Populismus ist gerade nicht angebracht. Wir müssen das in den Griff kriegen. Ich bin froh, dass die Leute heute hier sind. Ich bin ja mit 49 nicht in der Risikogruppe drin. Deswegen habe ich als Erster zugesagt. Ja. Aber da hilft auch ein bisschen Humor und die Ernsthaftigkeit. Ich nehme keinem der Verantwortlichen übel, dass er sich geäußert oder nicht geäußert hat, weil Unwissenheit, und das haben wir alle gleich, keiner von uns weiß, was passiert in nächster Zeit. Und bevor ich Blödsinn erzähle, sage ich vielleicht mal nichts. Also nur, weil ich eine Position habe, also ich bin Vorstandsvorsitzender, ich habe unter Rudi Brückner habe ich Journalismus gelernt, das ist alles großartig. Ich habe diese Woche Fragen gestellt bekommen und da sind wir doch mal ehrlich, da bin ich doch auch mit überfordert. Ein Mitarbeiter fragt mich schon mal, ich muss mit der U-Bahn zur Arbeit, kann ich Homeoffice machen? Ja, da musst du vielleicht mal 2, 3 Minuten drüber nachdenken. Wie beantwortest du das Ganze? Eine Mitarbeiterversammlung kann ich übrigens auch nicht machen. Also wir informieren zurzeit via E-Mail oder via Skype. Das ist eine große Herausforderung.
Aber das ist eben natürlich auch typisch menschlich, diese Suche, diese Sehnsucht nach Autoritäten, nach einem, der sagt, so geht's in dieser Virenkrise lang. Und da gab es jetzt ja auch die schöne Antwort von Julian Nagelsmann schon vor einigen Tagen. Ich frage ja einen Virologen auch nicht, wie wir gegen Wolfsburg spielen sollen, als es darum ging, dass die immer gefragt wurden, oder Klopp, was sollen sie denn jetzt machen angesichts der Virenkrise? Das ist natürlich der Glaube, dass Leute, die sich in einem Bereich auskennen, das auch in anderen tun. Aber das andere ist, ich möchte die Probleme, die Sie eben geschildert haben, nicht kleinreden, aber aus medizinischer Sicht muss man ja sagen, das Worst-Case-Szenario, das sagt halt, es muss nicht eintreten, aber es gibt viele Dinge, die darauf hinweisen, dass es so sein könnte, dass es erst von sich aus zur Ruhe kommt, dieses Virusgeschehen, wenn 60% der Bevölkerung infiziert sind. Und wenn wir sagen, dass davon lasst die Letalität und die intensivmedizinisch zu behandeln,
60%
der ganzen Bevölkerung, dass dann
muss man noch mal sagen.
Jeder kann, weil es im oberen Rachenraum sitzt, das Virus, es geht ja nicht, Schnupfen ist und in die Hand niesen, das ist übrigens gar nicht das Problem, sondern Husten, dieses Rumhusten. Und dass aber jeder theoretisch 2 bis 3 andere anstecken kann. Und das ist dann exponentiell, das ist dieses alte Bild mit dem Schachbrett und dem Reiskorn. Ich lege 1 drauf, dann aufs nächste 2, dann 4, dann 8. Das klingt noch harmlos, aber da bin ich spätestens bei den hinteren Feldern auf einer Strecke, die vom hier bis zum Mond geht. Und wenn ich diese 60% ernst nehme, muss nicht eintreten, aber kann eintreten, dann heißt das eben auch, dass davon vielleicht 5% intensivmedizinisch zu behandeln sind und 0,3, 0,5% sterben. Und dann bin ich auch in einem der reichsten Länder der Welt wie Deutschland am Ende mit dem Gesundheitssystem. Das kann dieses Gesundheitssystem nicht leisten. Und das wollen wir verhindern. Und da kann ich bin Riesensportfan, ich verstehe diese wirtschaftlichen Folgen, aber ich glaube, die müssen wir nachrangig angehen, um erstmal zu sagen, jetzt ist das medizinische, epidemiologische an erster Stelle. Und dann letzter Punkt, da gibt es einen wichtigen Unterschied, unsere individuelle Wahrnehmung und das epidemiologische für alle. Wir, soweit ich das sehe, wir fühlen uns alle gesund und fit. Keiner von uns hustet oder rotzt rum. Da kann man schnell sagen, wir geben uns die Hand und alles easy. Aber epidemiologisch sieht die Gefahr eben anders aus, also für die ganze Bevölkerung gesehen. Und deswegen, ja, bei all den Folgen, die Sie gesagt haben, die bedrohlich sind für Vereine, Mannschaften, Sponsoren, Clubs, Firmen, Die Gesundheit geht jetzt erstmal vor, auch wenn das Fasskandidat fürs Phrasenschwein
ist. Ich finde schon, ja.
Ich finde, das kostet Geld, aber darum geht es auch gar nicht. Ich will nicht falsch rüberkommen. Ich finde, es sind alle betroffen. Also dem müssen wir uns schon mal klar sein. Es geht nicht nur um 36 Profivereine und ihr Problem. Wir sind alle betroffen. Ich bin übrigens auch Familienvater darüber hinaus. Ich muss das irgendwie auch zu Hause managen, dass wir jetzt ab Montag völlig zu Recht die Schulen schließen. Aber das muss auch erstmal gemanagt werden, weil wo willst du eigentlich hin mit deinen Kindern? Selbst das Deutsche Museum ist in München geschlossen. Ja, die Isar habe ich irgendwann rauf und runter marschiert. Das ist schon, das Thema muss man besprechen, man muss es diskutieren. Wir müssen auf Vernunft, Eltern sind jetzt gefordert. Also die berühmten Corona-Partys, die gerade in den ein oder anderen Städten starten, da sitze ich kopfschüttelnd zu Hause und sage, okay, was passiert denn hier gerade? Ich glaube, also wenn es etwas Gutes hat, ist es eventuell, wir kommen irgendwann zur Normalität zurück. Da werden wir gerade hingezwungen, sowohl vom Verstand als auch vom Verhalten her. Also ich will es nicht positiv reden, aber man kann schon was daraus nutzen.
Wolfgang, wie ist deine Einschätzung dazu? Wir sind natürlich auch verunsichert, weil es auch nicht, es gibt kein Medikament zum Beispiel
dagegen. Ja, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin. Die haben ja Angst, jetzt falsche Entscheidungen zu treffen. Das muss man ja auch verstehen. Aber ich möchte mal einen Fall aus der Praxis nennen. Wir haben jetzt ja ziemlich theoretisch die Sache besprochen. Meine Enkelin fühlt sich nicht wohl. Meine Tochter sagt, oh, sie wohnt in NRW. Corona, Grippe, zum Arzt. Der Arzt sagt, Grippe. Sagt meine Tochter, können wir das bitte genauer testen, weil ich habe Patienten, die gesundheitlich nicht auf einem guten Stand sind. Wenn ich mich über meine Tochter jetzt an Corona anstecke und meine Patienten, dann kann es sein, dass es lebensgefährdend ist. Der Arzt zog sich zurück, dann ging die Tür auf, dann kamen zwei Marsmenschen mit Sicherheitsanzügen und haben die Kleine untersucht und hat sich dann herausgestellt, sie hat keine Corona, sie ist nicht Corona infiziert. Was ich damit sagen will, das System funktioniert. Ja, da ist jemand, eine gefährdete Person, von der eine Gefährdung ausgehen könnte. Das System funktioniert, da sind die Leute da, die sie testen und sich für Sicherheit sorgen. Insofern bin ich ganz froh, dass wir ganz gut aufgestellt sind in unserem medizinischen System.
Wobei das natürlich auch eine Scheindiskussion ist. Vor einer Woche haben wir nur über Schutzmasken, Atemmasken und Schutzanzüge geredet. Das suggeriert, dass man damit die Krankheit im Griff hat. Der normale Hausarzt, der zieht so ein Ding seit Jahren nicht mehr an. Der weiß gar nicht, wie er das richtig wechselt und anzieht und aussieht, ohne sich selber damit zu infizieren.
Er hat auch Masken.
Ja, aber es war ja anfangs die Diskussion, ob wir überhaupt genügend davon haben. Und das geht so ein bisschen am Problem vorbei. Das brauchen die, die es wirklich brauchen, die zum Beispiel auf der Intensivstation, die auch wissen, wie man die Dinger trägt, wann man sie wechseln muss, was man damit machen muss. Insofern, wir suchen da sozusagen, so das ist in der Politik, würde man sagen, Symbolpolitik. Wir suchen irgendeinen Ersatz für was, was uns vermittelt, wir haben es im Griff. Und da war es, vor 10 Tagen waren es die Masken und die Schutzanzüge. Jetzt reden wir über was anderes.
Wir halten uns ja zu Recht viel zugute, dass wir in einer freien Gesellschaft leben. Wenn du jetzt guckst in Wuhan, wo eben beim letzten Frühwinter die Stadt zugemacht wurde. Und wir haben, mir ging es wenigstens so, ich dachte, man, totalitäre Systeme, die können da 3 Millionen Menschen machen, die den Laden dicht, das ist ja unmenschlich, das ist ja Wahnsinn. Die Antwort lautet, es war der einzig richtige medizinisch angeratene Weg. Ja. Allerdings, bei uns gehen Diskussionen zum Glück anders oder leider anders. Wie du willst. Also du sagst, unter Demokratieverständnis ist es anders, du musst den Menschen das anders näher bringen. Auf der anderen Seite medizinisch, wenn du jetzt guckst, wie die Kurve in Wuhan ist gerade, die haben es auf diese rigorose, unfreiheitliche, undemokratische Art hingekriegt. So.
Und, ja, und die feiern deswegen, jetzt schon wieder. Das ist natürlich dann fast ein Problem, dass sie jetzt schon sagen, alles im Griff, alles wieder gut.
Ja, das ist auch, genau. Ja. Wir wollen gleich noch weitersprechen über den sportlichen Alltag natürlich auch, inwiefern der beeinträchtigt ist. Und schalten als erstes gleich den Sportdirektor von Bayer Leverkusen, Rudi Völler. Wir sind sehr gespannt. Er wollte eigentlich kommen, sein Arzt hat ihm aber geraten, bitte nicht zu fliegen, wie er mit der Situation umgeht. Von Hadeln und Band. Wir sind noch heute live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Den Check 24 Doppelpass. Und Ruth hat erste Reaktionen.
Umfrage erstmal und sehe, also da sind sich unsere Zuschauer wirklich uneins. Man weiß selber auch nicht, wie soll es denn jetzt weitergehen. Also 45% sagen, komplett absagen ist das einzig Wahre. Und die anderen sagen, nee. vielleicht wahrscheinlich auch ein paar dabei, die sagen, dann einfach als Geisterspiele austragen. Wir haben jetzt einen komplett abgesagten Spieltag mal erlebt. Wie war es für Sie, ungewohnt wahrscheinlich zu Hause? Und wie war es so für die Spieler? Wie ist es denn eigentlich, in Quarantäne zu sein oder eben jetzt nicht seinem Beruf nachgehen zu können? Im Fußball trifft das eben auch zu. In erster Linie haben sich viele Profis geäußert, wie Lionel Messi, und gesagt, das ist jetzt an uns, Verantwortung zu übernehmen, zu Hause zu bleiben. Und da könnte man wie De Ligt dann die Chlorhalle hochhalten. Hier haben wir Alphonso Davies, der dem Coronavirus davonläuft und sagt, der kann mich nicht kriegen, immer Benzema. Das ist übrigens ein weit verbreitetes Phänomen, der sagt, mir ist so langweilig, ich weiß gar nicht, was ich mit der Zeit anfangen soll. Geht ja den Spielern von Hannover 96 auch so, die in Quarantäne sind momentan. Also, aber an sich sind sich die Spieler da einig, dass das jetzt der einzig richtige Weg ist, denn Gesundheit geht vor. Cristiano Ronaldo hat auch einen langen Post dazu noch veröffentlicht.
Marco, was macht ihr denn jetzt im Moment so? Wie muss ich mir das vorstellen? Trainiert ihr oder jeder individuell?
Naja gut, wir haben, nachdem wir diese Entscheidung am Donnerstag getroffen haben, dass wir erstmal den Spielbetrieb aussetzen, haben wir uns am Freitag mit der Mannschaft getroffen und haben der Mannschaft bis Freitag erstmal freigegeben, keine Teamaktivität. Natürlich haben sie die Möglichkeit, individuell was zu machen, aber natürlich nur individuell, wenn sie wollen. Und dann schauen wir Freitag, wie es weitergeht. Und ich glaube, wenn ich das sagen darf, in dieser ganzen Diskussion denken wir natürlich, wie ist das rechtlich, wie ist das finanziell und so weiter. Und viel zu viele vergessen eigentlich, worum es im Sport geht. Im Allgemeinen nehme ich um die Sportler. Und für mich war klar, am letzten Mittwoch, als ich die Konferenz gesehen habe, als ich mitbekommen habe, dass dieser Juventus-Spieler infiziert worden ist, dass natürlich ohne Spieler gibt's uns alle wahrscheinlich nicht. Und da geht's natürlich auch, die zu schützen und die erstmal auch für sich alleine zu lassen, noch ein bisschen. Natürlich müssen sie sich fit halten oder sollen sich fit halten, aber erstmal keine Teamaktivitäten, sicherlich bis Freitag, und dann werden wir weiter entscheiden.
Kannst du aber gar nicht überprüfen, oder? Oder wird irgendwas getestet noch? Oder wird der Fitnesszustand überprüft? Kann man das überhaupt noch machen?
Also, bei uns ist noch eine spezielle Situation, weil wir waren 220 km/h auf der Autobahn. Wir haben bis jetzt über 40 Spiele gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Auswärtsspiele, Reisen und so weiter und so fort. Und jetzt ist es auch mal wichtig, dass die Spieler mal runterkommen und auch Zeit für sich haben. Deshalb sind sie nicht verpflichtet zu trainieren. Wenn sie sich individuell fit halten wollen, dann haben wir ganz klar gesagt, geht jetzt nicht ins Fitnessstudio, kommt in die Halle, aber jeder einzeln. Die Trainer sind da, wenn ihr Hilfe braucht, aber entspannt euch erstmal und erholt euch erstmal.
Okay, dann wollen wir hören, wie das in der ersten Bundesliga so ist, und schalten nach Leverkusen zu Rudi Völler. Hallo Rudi, grüß dich.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Die wichtigste Frage, wie geht es dir, wie geht es deiner Familie?
Ja, mir persönlich geht es gut. Natürlich auch meiner Familie logischerweise im Moment. Diese Diskussion, die ihr jetzt auch schon geführt habt oder auch in den letzten Tagen, dass sie uns natürlich alle beschäftigt, das ist ja normal und auch menschlich. Bei mir familiär ist halt so, das wissen natürlich auch einige in der Runde, ich habe noch Familie in Rom, genau, in Italien, und bin natürlich schon seit mehreren Wochen auch durch die italienische Fernsehen natürlich ein bisschen präpariert, was jetzt bei uns kommt. Das hatten die Italiener vor 2-3 Wochen, und im Moment ist in Italien die Situation viel, viel dramatischer als bei uns. Also Rom ist ausgestorben, alles ist geschlossen, es gibt keine Touristen mehr, also die Probleme in Italien sind im Moment viel, viel größer als bei uns.
Weißt du, warum es so viel schlimmer in Italien ist?
Ja, das war ja, glaube ich, mit in Europa das erste Land, wo es die ersten Infizierten gab und auch relativ schnell sich ausgebreitet hat. Und ob dann irgendwelche Fehler dann in der Entwicklung dann genommen worden sind, das kann ich nicht beurteilen. Das steht mir auch nicht zu, ob das dann vielleicht dann gewisse Maßnahmen ein bisschen zu spät eingetreten sind. Ich glaube, dass alle Länder, das war natürlich vielleicht sogar ein bisschen der Vorteil jetzt für uns in Deutschland oder für alle europäische Länder, alles natürlich auch mitbekommen haben, wie es in Italien gelaufen ist und daraus natürlich auch ein paar Lehren gezogen worden sind, jetzt genau diese Maßnahmen zu dem jetzigen Zeitpunkt schon so extreme Maßnahmen zu ergreifen.
Marco hat gerade gesagt, Sie waren mit 220 km/h auf der Autobahn unterwegs. Ihr ja auch, alle drei Wettbewerbe, da seid ihr noch dabei. Habt richtig gut gespielt. Wie hat sich der Alltag verändert? Was macht ihr gerade?
Ja, wir hatten gestern Vormittag hatten wir Training nach unserer Reise aus Schottland. Wir haben in Glasgow gespielt und dann, klar, müssten wir ja natürlich auch der Trainerstab, jeder will ja wissen, wie es jetzt weitergeht, haben wir eine Sitzung gehabt mit Trainerstab. Wir hatten eine Sitzung dann auch mit der Mannschaft, um auch die zu informieren, wie es jetzt weitergeht, wie man sich zu verhalten hat. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass wir, glaube ich, das darf man nie unterschätzen, dass wir in unserem Sport, im Fußball, die wichtigste Sportart von der Beobachtung in der Welt, natürlich auch eine gewisse, das meine ich jetzt wirklich nicht jetzt nur aufgesetzt, sondern wirklich auch ernst, eine Vorbildsfunktion haben, dass wir, das auch den Spielern das Gefühl zu geben, an erster Stelle auch ein bisschen Vorbild zu sein, auch für die Jugendlichen in Deutschland, dass man es nicht so oft soziale Kontakte hat, dass man sich nicht trifft in irgendwelchen Restaurants, in Bars, dass man auch mal zu Hause bleibt. Es gibt in Italien eine tolle Sache im Moment. Das heißt, Marcel wird das verstehen, weil er ist auch halb Italiener. Das heißt, Restata a casa, das heißt, bedeutet, bleibt alle zu Hause um den nächsten 1, 2, 3 Wochen, um einfach ein bisschen den ganzen Virus ein bisschen einzudämmen. Und das versuchen wir natürlich den Spielern auch mitzugeben, jetzt ein paar Tage zu Hause zu bleiben, nicht zu verreisen. Natürlich auch nicht, was man gerne mal macht, in Pausen, in Länderspielpausen auch mal abends mal wegzugehen, was auch verständlich ist, das geht natürlich im Moment nicht. Man muss zu Hause bleiben. Wir haben am Mittwoch wieder Training. Wir haben extra bewusst den Mittwoch genommen, weil es weiß ja mittlerweile auch jeder, morgen Vormittag ist eine wichtige Sitzung in Frankfurt mit allen 36 Profiklubs bei der DFL. Am Dienstag tagt die UEFA mit allen 55 Verbänden. Und dann wissen wir alle am Mittwoch schon ein bisschen mehr, wie es weitergehen wird. Oder auch nicht. Man merkt das doch an uns allen auch. Wir waren jetzt in Glasgow. Ich selbst am Vormittag noch, wo das Spiel ja abends erst um 9 Uhr war, waren wir alle noch gar nicht sicher, ob das überhaupt stattfindet. Jeder von uns guckt dann alle 5 Minuten auf sein Handy, ob es eine neue Entwicklung gibt, die gerade entschieden worden ist. Und auch die Spieler natürlich auch. Ja, die sind natürlich auch alle verunsichert gewesen. Und deshalb war natürlich auch wichtig, dass auch für uns alle jetzt auch mal, wer schon mal in Glasgow war, um jetzt auch mal ein bisschen auf den Fußball zu kommen, dass es natürlich auch schön war, dann in Glasgow noch mal vor 50.000 ein tolles Spiel gesehen zu haben mit tollen Zuschauern. Stimmung war toll, wenn wir sie nicht für eine Weile jetzt nicht mehr sehen. Unsere Zuschauer waren auch knapp 1.000 dabei, die haben das auch super gemacht. Und wir haben gewonnen. Und deshalb, jetzt lassen wir erstmal Pause.
Du hast gerade angesprochen, morgen ist diese Sitzung mit der DFL. Wirst du persönlich vor Ort sein?
Ja. Wir werden Fernando Caro und ich, unser Anwalt Lars Küpper wird dabei sein. Wir werden, weil es jetzt halt eine sehr wichtige Sitzung. Na, klar, es gibt sicherlich neue Erkenntnisse. Klar, Christian Seifert, der sicherlich ja sich bewusst in den letzten Tagen ein bisschen zurückgehalten hat mit Äußerungen. Gibt ja viele Interviews im Moment. Der wird uns sicherlich auf dem neuesten Stand halten. Und ich glaube, da sind wir uns doch alle einig, dass wir jetzt erstmal alle ein bisschen wieder einen Tick Hysterie rausnehmen, uns vernünftig verhalten. Aber es muss natürlich danach auch wieder weitergehen. Also das ist ja, glaube ich, habe ich ja eben auch in der Runde gehört. Ich glaube, wir müssen alle vorsichtig sein, aber wir dürfen auch nicht in Hysterie verfallen. Ich weiß, das hört sich immer einfacher an als getan. Und das wird auch für die nächsten Wochen so die Tatsache sein. Es wird ja viele, man in Italien weiß, es gibt im Moment, glaube ich, bei Sampdoria Genua gibt es 8 Spieler, die schon infiziert sind. Das wird ja bei uns irgendwann vielleicht auch passieren. Im Moment sind die ersten Spieler in der zweiten Liga, die sich angesteckt haben. Dann wird man Spieler aus der ersten Liga geben, gibt es ja jetzt schon, glaube ich, in Paderborn. Und irgendwann wird es noch mehr Spieler geben. Und dann ist es halt auch so. Dann müssen wir das Beste draus machen. Dann muss der Spieler, der wird dann zu Hause bleiben und wird dann sich 2 Wochen auskurieren oder wie lange das dann dauern mag. Und vielleicht, was dann mit den anderen Spielern in dieser Gruppe passiert, das wird man sehen, ob man dann selbst in Quarantäne kommt, ob man wieder mit umzugehen ist. Ich bin kein Arzt, ich kann das dann auch nur die Empfehlung dann weitergeben. Oder unser Arzt, der dafür zuständig ist, der ist auch für die Familien zuständig, der muss dann schauen, wie es dann weitergeht. Wichtig ist, und es wird auch morgen bei der Sitzung so sein, dass wir, Augenblick, mein Ohr ist raus hier, genau, jetzt höre ich euch nicht mehr. Wichtig wird ja auch sein, und ich glaube, das ist die Basis von allem. Bei aller Wichtigkeit für die Europameisterschaft, für die Champions League, für die Europa League, und das sage ich, obwohl wir ja der Club sind, der sehr gute Chancen hat, in der Europa League wirklich mal ganz weit zu kommen in diesem Jahr. Wir machen es im Moment sehr gut, wir können ins Pokalfinale kommen. Aber das Wichtigste für den Fußball ist die, ganz klar die nationale Liga. Das wird auch morgen das Wichtigste sein. Wie kann die nationale Liga weiterspielen, weiter existieren? Der Rest, Europa League, Champions League, steht hinten dran und ganz hinten erstmal die Europameisterschaft. Also das ist ganz klar meine Meinung. Ich weiß auch, dass in der Liga bei vielen so die Meinung ist und das ist auch absolut richtig.
Mit welcher Erwartungshaltung fährst du denn da morgen dann hin? Also Bundesliga, hast du gesagt, steht an erster Stelle, aber was konkret erhoffst du dir denn von der DFL auch?
Also ich hatte jetzt noch keinen Kontakt zu der DFL. Das wird ja allen Vereinen auch so gehen. Klar, wenn da Dinge besprochen, die natürlich noch nur intern für die Vereine sind. Klar, man will natürlich auch wissen, wie geht es denn auch danach weiter? Man muss dann kein großer Prophet sein, um sagen zu können, dass wir im Moment, und so haben wir es auch der Mannschaft gestern gesagt, dass wir uns erstmal darauf vorbereiten für den 4. April. Wir spielen am 4. April zu Hause gegen Wolfsburg. Dass es im Moment noch alles natürlich vielleicht im Moment unrealistisch ist, dass es dann stattfindet oder in welcher Form. Das wissen wir natürlich alle noch nicht. Da gehen wir erstmal einen Moment von aus. Und dass wir danach, ob jetzt in 3 oder in 6 Wochen, zu Beginn erstmal Geisterspiele haben werden, ich glaube, das ist auch allen klar. Also es wird jetzt nicht so sein, dass wir jetzt sofort, wenn es dann wirklich dann nur hoffentlich, das hoffen wir ja alle, dass die Ansteckungsgefahr dann oder die Ansteckungen dann zurückgenommen worden sind oder zurückgehen, dass wir dann gleich wieder mit vielen Zuschauern die Begegnung anschauen können. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Es wird noch eine Weile dauern. Deshalb, ja, wir warten einfach mal ab. Ich glaube, die beiden Sitzungen morgen, die sind einfach wichtig. Also morgen in Frankfurt und am Dienstag die UEFA-Sitzung. Da werden wir sicherlich viele neue Dinge erfahren, wie es dann auch weitergeht.
Also, Rudi wollte, ja.
Ja, Rudi, hier ist der Rudi. Ich habe dir aufmerksam zugehört, aber da brauchst du ja kein Prophet zu sein, um zu sagen, am 4. April wird definitiv nicht gespielt. Es wird im April nicht gespielt. Das heißt, die DFL muss sich doch am Montag auch mal was überlegen, wie sie mit dieser Situation umgeht. Also kann man Playoff spielen, was auch immer. Was ist da dein Favorit?
Also über ungelegte Eier, das ist so ein bisschen mein Motto, da werde ich mir jetzt keine Gedanken machen, weil man hat ja wirklich, glaubt ihr, ist doch, was man heute diskutiert, ist doch morgen schon wieder extreme Vergangenheit, weil schon wieder was ganz anderes passiert ist. Wir warten erst mal ab. Ich kann mir, bin ich ehrlich, ich habe es ja gerade gesagt, so richtig vorstellen kann ich mir es auch nicht, aber wir müssen es ja trotzdem so vernünftig vorbereiten, dass es vielleicht so sein wird. Selbst wenn es nicht sein sollte, wenn man natürlich, wird die DFL dann auch sicherlich schon Lösungen, oder nicht Lösungen, aber zumindest Vorschläge haben, wie es dann im Fußball weitergehen soll. Es muss ja auch für alle weitergehen. Es geht ja nicht nur im Fußball, auch in der Gesellschaft. Es ist ja nicht nur so, dass wieder weiter gekickt werden muss, sondern wir müssen ja auch im normalen Alltag, muss es wieder vernünftig weitergehen. Also wir können es ja jetzt nicht monatelang einschließen zu Hause. Das muss ein Übergang sein. Und da gibt es auch in Deutschland, das machen wir das auch gut in Deutschland, da machen wir auch, gibt es gute Maßnahmen auch in der Politik. Und dann wird es auch irgendwann weitergehen. Aber wann das ist, das kann natürlich im Moment keiner sagen.
Rudi, die wirtschaftliche Situation haben wir gerade angesprochen. Für einige Vereine könnte das ja ein bisschen schwieriger werden. Da ist die Rede von 750 Millionen insgesamt für die Liga. Pocht ihr deswegen auch darauf, eventuell da eben Geisterspiele veranstalten zu wollen?
Nein, das muss man absolut trennen. Natürlich schwirrt jetzt immer so ein bisschen über allen, dass, wie die wirtschaftliche Lage ist. Aber ich glaube, da würden auch einige, der eine oder andere, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Natürlich ist es am Ende wichtig, aber erstmal ist ja die Gesundheit das Allerwichtigste. Und da wurden jetzt Maßnahmen ergriffen, auch mit der Spielabsage, auch wenn es relativ spät war. Das war gut, dass man das gemacht hat, dass man den kommenden Spieltag abgesagt hat. Und dann, glaube ich, ich versuche ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Es wird dann auch irgendwann weitergehen. Da sind wir ja auch alle in der Pflicht. Also es nichts, nutzt natürlich nichts und das bekommt man ja auch jeden Tag mit, wenn man den Fernseher anmacht, dass dann viele dann natürlich dann irgendwelche den Teufel an die Wand malen. Man muss aufpassen, man muss vorsichtig sein, man muss sich vernünftig verhalten den ganzen Tag über. Das hat ja, brauchen wir jetzt alles nicht wiederholen, was man zu tun hat. Aber es muss ja irgendwie weitergehen.
Was ja völlig richtig ist, dass wir jetzt eine Art, also keiner kann genau sagen, was sich wann wie entwickelt, da braucht man eine gewisse Demut und keiner muss sich hinstellen, ich weiß Bescheid. Was mir trotzdem aus medizinischer Sicht noch wichtig ist, dass was heute passiert an Ansteckungsgeschehen, an Infektionen, das bildet sich erst in 5 bis 10 Tagen ab. Weil das ist ja ungefähr die Inkubationszeit. Und deswegen machen wir ja diese ganzen drastischen Maßnahmen auch. Und da ist ja die Hoffnung, dass man in 2 Wochen dann sehen kann, ob das, was jetzt passiert, wirklich schon Effekte hat. Ich bin total skeptisch, dass irgendwas
anfängt. Das heißt, es ist unrealistisch, dass man im April wieder spielen kann.
Aus meiner Sicht schon. Ich würde vermuten, dass das frühestens im Mai wieder stattfinden kann. Europameisterschaft absagen und dafür die nationalen Ligen halt so lange dann von Mitte Mai hoffentlich wieder bis Ende Juni spielen lassen. Aber nochmal, diese 5 bis 10 Tage, das ist ja der Vorsprung, den wir gegenüber Italien haben. Abgesehen davon, Sie haben es vorhin gesagt, Herr Völler, die haben natürlich auch ein deutlich schlechter ausgestattetes Gesundheitswesen. Die haben 4.000 Intensivbetten bei 60 Millionen Einwohnern. Wir haben 28.000 bei 80 Millionen. Also das hat auch mit dem Gesundheitswesen zu tun. Und wir haben den Vorteil, dass wir jetzt diese 5 bis 10 Tage Vorsprung haben und hoffen können, in den 2 Wochen sehen wir vielleicht schon einen Rückgang oder zumindest, dass diese Dynamik unterbrochen ist. Und dann kann man über Fußball reden, platt
gesagt. Diese Sitzung morgen, also ich meine, wir sollten nicht alle da jetzt da sitzen und sagen, so morgen werden die ganzen Entscheidungen getroffen und dann wissen wir, woran wir sind. Das, was Rudi sagt, nur das kann doch dabei rauskommen. Wie ist die Hierarchie der Wettbewerbe? Also was ist der Wettbewerb Nummer 1? Das ist die nationale Liga und dann kürzt du nach hinten durch und dann ist die Europameisterschaft. Also das denke ich mir, das könnten wir morgen, übermorgen schon erwarten, dass man sagt, diese EM kann in 12 Ländern, jetzt mal auch rein medizinisch, also wenn du den Virus richtig stark machen willst, ja, machst du eine EM in 12 Ländern.
Frag Rudi doch mal, ob das die erste Option ist.
EM hat er doch gesagt,
die EM muss verstanden werden.
Also die nationale Liga, dann kommt Europa Liga, Champions League und dann kommt Europameisterschaft. Und genau in der Reihenfolge kann es nur stattfinden. Und das, was hinten runterfällt, so böse das klingt, muss halt hinten runterfallen. Hm. Weil das nicht unsere Entscheidung sein kann, auch nicht eure und auch nicht der UEFA, sondern das werden euch die Ärzte sagen. Die Mediziner sagen, pass auf, ihr könnt frühestens Fußball, der Ball kann frühestens rollen, Zeitpunkt X. Und wie viel Zeit bleibt dann noch? Und daran musst du dich halten. Da können wir Sitzungen machen und treffen. Wie viele wir wollen.
Er macht ja das Richtige. Also Völler, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie sich heute zur Verfügung gestellt haben zur 1000. Sendung. Ich glaube, wir sind auch über 10 oder 15 Besuche mittlerweile von Rudi Völler hier verwöhnt worden. Es stellen sich doch mehrere Fragen. Und das eine ist, am Ende des Tages kommen wir dann doch zur Wirtschaftlichkeit leider wieder zurück, weil auch ein Fußballverein in der Nostalgie kein Fußballverein ist, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Am Montag ist die erste Zerreißprobe. Du musst, glaube ich, mit einer 75-prozentigen Mehrheit musst du erstmal Dinge auch bestimmen und beschließen. Und ich glaube auch, dass die DFL mit Sicherheit diverse Pläne vorlegen wird, die höchstwahrscheinlich am Dienstag schon wieder hinterfragt werden können. Trotzdem reden wir ja in den Medien auch darüber, es fehlt ja eine letzte Tranche in der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, die Medienpartner werden höchstwahrscheinlich, da wo nicht gespielt wird, wird wahrscheinlich auch nicht bezahlt. Im Kleinen, du bestellst was zu essen, es wird nicht geliefert, du wirst wahrscheinlich nicht bezahlen. Und im Großen ist es genauso. Und da interessiert mich natürlich schon, wie ein Verein, / eine Firma, mit der Situation eigentlich intern jetzt umgeht. Wie plant man das? Es gibt ja nicht nur 25 Profis, die beschäftigt werden müssen. Die Frage kommt jetzt, ich brauche nicht so lange. Sondern es geht ja um komplett Bayer Leverkusen als Verein. Und da wäre für mich die Frage, wie wollen Sie eigentlich, oder was ist der Plan, oder was ist Ihr Gedanke? Sie verbreiten Hoffnung, das finde ich großartig, aber wie wollen Sie, wenn nicht am 4.4. gespielt wird, über die Zeit hinwegkommen? Das war eine lange Frage.
Ja, das ist ja richtig. Ich hab ja vorher schon eure Sendung geschaut und Sie haben es ja gerade auch mitbekommen, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen. Die haben, glaube ich, von 600 Mitarbeitern gesprochen bei Ihnen. Wir haben auch knapp über 300 fest angestellt hier bei uns bei Bayer Leverkusen. Mit denen müssen wir uns ja auch befassen. Das haben wir schon. Es gab auch schon Besprechungen. Wie geht's da weiter? Wie wird der eine oder andere, wie kommt er zur Arbeit? Was soll er tun? Kann er lieber zu Hause bleiben? Kann der Junge nicht zur Schule gehen? Wie gehen wir damit um? Auch das muss natürlich geregelt werden. Da geht's natürlich um etwas weniger Geld als mit den Profis. Aber auch das, da haben wir eine Pflicht, uns damit vernünftig auseinanderzusetzen, wie sie das auch machen. Wie das jetzt weitergeht im Profifußball, wie das jetzt in diesem Monat, im nächsten Monat, das wird alles noch, da glaube ich, da wird alles noch vernünftig laufen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt Dinge vorauszusetzen, sprich den absoluten Worst Case jetzt an die Wand zu malen, und wenn jetzt gar kein Geld mehr fließt. Da gibt's, also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, was passiert denn dann, wenn, macht, glaube ich, keinen Sinn. Es wird morgen, ich will es gar nicht jetzt auf morgen auf die Sitzung alles schieben, da wird auch alles nicht versprochen werden können, was wir uns also erwarten, aber zumindest ein paar Inhalte, mit denen wir dann vernünftig arbeiten können.
Nichtsdestotrotz muss man sich ja mit der Situation auseinandersetzen. Also das, die Verantwortung habe ich ja im Kleinen auch für die Sport 1. Mit Sicherheit auch Probleme im kleineren Sinne, dennoch bleiben es Probleme. Ich glaube, einfach darauf zu hoffen und zu warten, das ist wahrscheinlich zu wenig. Man muss sich mit der Situation auseinandersetzen. Wir haben vorhin über den Breitensport gesprochen. Die haben sich zu 100% richtig entschieden, aber nicht auch nur aus der Vernunft heraus, der Gesundheit wegen auch. Aber Volleyball, Basketball, Eishockey lebt nicht von TV-Einnahmen. Die leben nämlich von den Zuschauern in Anführungsstrichen. Und beim Basketball, die sind schon ganz gut dran, aber prozentual bist du drunter in der Verteilung an den Kosten, die du hast. Auch andere Probleme bei euch, wie lange laufen die Verträge, welche Verträge sind gekündigt. Ihr habt Vereine mit dabei, die haben gar nicht über die Playoffs hinaus, weil die gar nicht mit den Playoffs planen, haben die Verträge mit den Spielern. Wir haben, glaube ich, 200 Fußballprofis, die am 30.06. löst sich der Vertrag auf. Also das ist eine Komplexität. Ich beneide keinen drum, wir sind alle betroffen, aber man muss, glaube ich, trotzdem einen Plan haben oder einen Plan entwickeln.
Ein Plan alleine wird ja nicht reichen. Es müssen Stufenpläne geben. Die müssen dann da auch bei der DFL besprochen werden, eben für möglichst viele Szenarien. Aber ich glaube, das Zünglein an der Waage von allem sind UEFA und FIFA. Die müssen jetzt einfach dokumentieren, dass der Kommerz erst an zweiter Stelle kommt und davor das Menschenwohl ist. Und müssen diese EM verschieben. Es gibt überhaupt kein Problem, das um ein Jahr zu schieben. Ja, dann findet das die Endrunde der Nations League nicht statt. Und die tolle neue Club-WM von Herrn Infantino muss das dann vielleicht auch um ein Jahr geschoben werden. Oh Gott, ich glaube, der Fan will als erstes die Premier League-Spiele sehen, die Bundesliga-Spiele. Und ja, geht alles vor Länderspielen.
Besprechen wir gleich, ich sag ja du nur, kennst
das ja. Das ist aber der
machen wir gleich. Rudi, bleib bitte noch einen Moment da. Wir haben noch ein, zwei Fragen an dich. Vielen Dank für die Geduld. Es gibt trotzdem was zu tun. Band. Wir sind live im Hilton Hotel, da bin ich in der Flughafen. Es halt ein wenig, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Beim Check 24 Doppelpass. Und es gibt schon wieder.
Sie spielen aber weiter.
Deswegen komm, lass uns mal einmal wieder Kopf genießen.
Rudi Völler ist immer noch zugeschaltet, aber erstmal gibt es neue Entwicklungen. Gut.
Trifft dann auch die Entscheidung der DFL morgen, denn es kommen ja auch noch die Entscheidungen der Bundesländer dazu. Und der Senat in Berlin hat nämlich jetzt beschlossen, die Pause in Berlin schon mal zu verlängern. Auf den 19. April, betrifft also den Sportbetrieb auf öffentlichen und privaten Sportanlagen. Und somit müssten Hertha BSC und Union Berlin eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Ansonsten würden sie erst ab dem 19. April wieder dabei sein. Und demnach natürlich auch die Frage an Rudi Völler, wie das morgen mit einbezogen wird.
Bin ich direkt dran?
Ja.
Ja, beantworte ich gerne. Das haben wir vorhin alle in der Runde schon gesagt und auch jetzt und ich auch. Man wird ja stündlich wird man mit neuen Meldungen dann überrascht und das ist jetzt so eine Meldung. Da werden wir alle noch die DFL morgen mit umgehen mit dieser Information. Und es wird ja nicht die letzte bleiben. Also alles, was wir jetzt besprechen, das kann ja dann morgen Vormittag schon wieder, gibt's schon wieder andere Meldungen. Ich kann es nur wiederholen. Natürlich sind alle ein bisschen skeptisch, dass es Anfang April weitergeht. Im Moment kann man sich nicht richtig vorstellen, aber trotzdem müssen wir versuchen, uns einigermaßen so darauf vorzubereiten. Und wenn es dann später sein sollte, 2, 3, 4 Wochen später, dann müssen wir uns halt auf diesen Tag X dann vorbereiten. Das sind wir natürlich der ganzen Sache auch schuldig.
Rudi, es gibt mehrere Szenarien. Entweder macht man, wenn es abgebrochen wird, nicht weitergespielt wird, dann nimmt man die Tabelle Stand jetzt. Das heißt, ihr werdet nicht in der Champions League. Oder man nimmt die zum Hinrundenende. Oder man nimmt die von der letzten Saison.
Ja, genau. Ich glaube, man sollte dann eine Umfrage machen bei allen 18 Erstliga-Clubs und Zweitliga-Clubs. Und jeder Verein sollte dann die Tabelle hinschreiben, die er dann am liebsten haben möchte. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung.
Aber das wird sicherlich morgen auch noch mal eine Diskussion sein. Eine sportliche Frage jetzt wirklich noch. Kai Havertz, dein Trainer hat ihn schon verkauft. Wie nimmst du das denn auf? Oder wohin?
Ja, auch das. Ich weiß, im Moment gibt's ja Themen, oder jetzt gerade Coronavirus ist natürlich im Moment viel wichtiger. Aber klar, es muss ja trotzdem weitergehen. Und dass Kai Havertz, dass der beste deutsche Fußballer, Nachwuchsfußballer ist hier in Deutschland, da brauchen wir kein großer Prophet zu sein. Und dass seine Karriere nicht ewig bei Bayer Leverkusen sein wird, auch nicht. Deshalb diese Meldung, die haben wir ja schon seit Wochen und Monaten und ist auch jetzt wieder in einer überragenden Verfassung, auch jetzt in Glasgow wieder. Man darf ihn nicht vergessen, weil Lars Bender verletzt war, hat als Kapitän, als 20-Jähriger die Mannschaft aufs Feld geführt, hat überragendes Spiel gemacht, schon seit Wochen. Wir freuen uns im Moment noch an ihm, dass wir ihn jetzt hier noch hoffentlich noch viele Spiele sehen können. Ob es dann über den Sommer hinaus sein wird, wird man dann sehen. Also im Moment passt es nicht so richtig jetzt rein hier in das Thema, aber wir werden uns dann zu gegebener Zeit wieder damit beschäftigen. Aber sind wir auch sehr gelassen.
Warum ist dein Trainer so in die Offensive gegangen?
Och, was hat er denn gesagt? Also ich glaube, das sind Dinge, die wurden doch schon tausendmal besprochen in den letzten 3-4 Monaten. Ob der dann, ihr wisst es doch, das ist doch immer das Gleiche. Ich habe es auch gerade gehört. Das sind dann so die klassischen, die gab es ja früher auch schon, gerade weil ich ja die Journalisten sehe. Deshalb tut mir es ja leid, dass ich nicht vor Ort sein kann, weil ich hätte mich da ein bisschen jünger gefühlt. Es sind ja viele Journalisten in der Runde, die haben mich damals noch interviewt, als ich noch Spieler war. Da hätte ich mich wirklich jung gefühlt bei euch da in der Runde. Aber er hat natürlich, wie das früher, das war ja früher auch schon so, du weißt das ja, Thomas. Das sind so die klassischen Interviews, die du dann gibst in der Pause, wenn du nichts zu tun hast mit deinem Heimatblatt in Holland. Da werden natürlich auch nochmal Dinge gesagt, die du dann möglicherweise nicht erzählst. Aber alles halb so wild, das darf man alles nicht auf die Goldwaage legen.
Haben wir früher mal gesagt, Stefan, da wurden wir falsch zitiert, ne? Falsch interpretiert.
Habe ich so nicht gesagt.
Genau.
Ja. Genau. Hast du ja auch nicht.
Nö.
Ich habe nie was gesagt.
Du hast nie was gesagt, das ist ja auch wahrscheinlich. Rudi, dann herzlichen Dank, dass du so lange Zeit für uns hattest. Alles, alles Gute, vor allen Dingen, ja, bleib gesund, sagt man, glaube ich, ne, an dieser Stelle. Also,
ja, und ihr natürlich
toi, 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 toi,
alles
toi, toi, toi,
Gute.
Ne? Danke.
Dankeschön.
Marco.
Naja, also ich habe sehr, sehr aufmerksam zugehört. Ich finde, dass, was meiner Meinung nach auf keinen Fall passieren darf, dass man jetzt morgen beim Fußball unbedingt eine großartige Entscheidung erwarten darf. Ich glaube, dass was man immer bei uns im Basketball verstehen muss, ist, dass die Liga eigentlich der Dienstleister der Vereine ist. Und die Liga hat verschiedene Aufgaben, nämlich verschiedene Szenarios vorzuschlagen, auch die rechtliche Situation zu prüfen, aber vor allem jetzt auch zu gucken, pass auf, wo sind die Töpfe, aus denen wir vielleicht die Vereine bedienen können. Wir Vereine haben die Aufgabe, jetzt nach diesem Meeting am Donnerstag natürlich unsere Hausaufgaben zu machen und uns auch wirtschaftlich, finanziell erstmal zu gucken, wo wir sind und was kann passieren und wie kann das passieren. Natürlich, dann kommt eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Frage für die Vereine, wie solidarisch geht man miteinander um? Ja. Also wie denkt man nur
gibt
an sich selbst?
Gibt es einen Fonds? Nein.
Das ist ja der große, vielleicht der größte Unterschied zum Fußball. Wir müssen jetzt schauen, wie wir viele Vereine werden riesengroße Probleme haben, weil natürlich, wenn wir jetzt nicht spielen und Einnahmen fehlen, ist immer die Frage der Liquidität. Ja. Das ist ein ganz, ganz großes Problem und das ist die Aufgabe der Liga, da nach Lösungen zu suchen.
Wie viel glaubst du, sind da bei dir in der Liga gefährdet, sagen wir mal so? Ach.
Naja, wir sind auch gefährdet, wenn wir nicht aufpassen. Es ist ja nicht so, dass wir auch nicht aufpassen müssen. Das ist ganz, ganz klar. Aber gleichzeitig finde ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, jetzt zu gucken, den Status quo zu lösen, der sich ja, wie Herr Füller gesagt hat, natürlich stündlich ändern. Aber man darf eine Sache nicht vergessen, weil wir hoffen ja alle, dass das hier irgendwann aufhört. Man muss auch Entscheidungen treffen, die natürlich weitwirkender sind, nämlich wenn der Wettbewerb und die Funktionalität des ganzen Sports wieder aufgenommen wird, dass man auch guckt, was kann dann passieren.
Gibt es ja bei euch schon so, sagen wir mal, Beispielrechnungen, wie lange ihr das aushalten könnt? Wie viele Monate?
Natürlich.
Und
daran arbeiten wir jetzt.
Wie lange könnt ihr denn? Bis Weihnachten?
Willst du wahrscheinlich nicht wissen. Das, ne?
Wir sitzen jetzt dran. Wir sind natürlich Donnerstag, Freitag hatten wir jetzt andere Aufgaben zu lösen, andere Probleme zu lösen. Wir sitzen jetzt seit gestern dran und rechnen. Wir rechnen natürlich mit, Beispiel für Sie, ich habe bis zum 19. April, Beispiel, hätte ich 8 Heimspiele gehabt.
Ja. Dann
rechnen Sie hoch, wenn Sie sagen, im Durchschnitt verdiene ich 150.000 Euro, 140.000 Euro pro Heimspiel. Ja. Und dann rechnen Sie das hoch und dann kommen Sie ganz schnell im siebenstelligen Bereich. Ja. So, die fehlen mir. Also die fehlen mir einfach. Ne? Und da muss man, also nur bis zum 19. April. Mhm. Und dann, wenn die Saison weitergeht, dann kommen die Playoffs und dann kommen, keine Ahnung, was noch dazu kommt, dann kommt Merchandising dazu, kommen viele, viele Sachen dazu. Wir haben zwar nicht das Problem nicht die Situation mit Fernsehgeldern, nicht in dem Rahmen. Natürlich bekommen wir auch von der Telekom, wir haben einen super Vertrag mit der Telekom, auch Geld. Aber das ist natürlich jetzt für uns, auch für Bayern München, genauso wie Weißenfels oder Gießen, eine sehr, sehr große Herausforderung. Deswegen finde ich es wichtig, dass man nicht sofort morgen oder heute eine Entscheidung trifft, sondern dass man sich Zeit lässt und schaut, was passiert. Und vor allem auch mal ein bisschen, obwohl es jetzt nicht die Priorität ist, auch an die Zukunft denkt. Welche Auswirkungen hätten Entscheidungen jetzt für die nächste Saison, egal wann die auch gespielt wird?
Bayern München, genau das richtige Stichwort. Uli Hoeneß ist uns zugeschaltet. Uli, hallo.
Hallo, guten Tag.
Wichtigste Frage heutzutage, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ich hatte vor mit meiner Frau mal einen Schnupfen vor zwei Wochen, aber es ist bei uns alles wunderbar. Wir sind jetzt wieder gesund. Wir sind am Tegernsee, herrlich das Wetter, trotz der großen Probleme, die wir auf der ganzen Welt haben.
Wie sieht es im Verein aus? Wie ist der Alltag da?
Wie bitte?
Im Verein, in der Mannschaft, wie ist der Alltag da jetzt?
Naja, ich meine, es ist ja normal, dass es jetzt im Moment mal etwas runtergefahren werden muss, weil kein Mensch weiß, wann wieder gespielt werden kann. Finde ich auch total richtig. Ich halte es für ganz wichtig, dass man jetzt mal ein bisschen innehält, dass man mal nachdenkt, dass man sich mal Gedanken macht über den Tellerrand hinaus, was eigentlich auf der Welt los ist. Und wir alle sollten die Probleme des Fußballs sehr wichtig nehmen, das tue ich auch. Aber es gibt auch andere Leute auf dieser Welt, und zwar alle, die dieser Virus betrifft. Wenn Sie hier Restaurantbesitzer sind, wenn Sie ein Hotel haben, wenn Sie bei der Lufthansa arbeiten, dann haben Sie auch Probleme. Und deswegen muss man das alles relativieren.
Das heißt, Fußball oder der Sport sollte sich vielleicht nicht so wichtig nehmen? Habe ich dich da richtig verstanden?
Im Moment nicht. Im Moment müssen wir alle lernen. Der Dr. Bartens hat das wunderbar gesagt. Wir müssen lernen, Geduld zu haben. Wir müssen, der Politik in Deutschland wird fantastische Politik gemacht, von Söder über Spahn, über die Frau Hummel, Gesundheitsministerin in Bayern. Die machen einen sensationellen Job. Ich finde, dass wir in Deutschland wunderbar betreut werden. Denken Sie da an Italien, wo ein Arzt darüber entscheiden muss, ob er einem 75- oder 80-Jährigen das Beatmungsgerät abschalten muss, weil es für einen 55-Jährigen demnächst reserviert ist. Das sind wesentliche Probleme. Und da müssen wir uns nicht darüber ärgern, wann die Bundesliga wieder beginnt. Wir müssen jetzt einfach mal entschleunigen. Wir müssen auf Null fahren, bis die Zahlen runtergehen. Bis am Ende des Tunnels etwas ist, dass wir wieder planen können. Und dafür ist es notwendig, dass jetzt jeder diszipliniert, jeder Bürger auf der ganzen Welt diszipliniert daran mitarbeitet. Denn für diese Situation, die wir jetzt haben, gibt es kein Handbuch zum Nachschlagen, sondern wir müssen alle lernen, mit der Situation so umzugehen. Die Sitzung morgen bei der DFL halte ich für wichtig, aber da kann man fast gar nichts beschließen. Man kann darüber nachdenken, was mit den Verträgen passiert, die am 30. Juni auslaufen. Das sind technische Dinge. Aber in der jetzigen Situation, wo man nicht weiß, wie viele neue Fälle gibt es morgen, wie viele gibt es in einer Woche, kann man doch gar nichts beschließen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass jeder von uns in seinem privaten Umfeld dafür sorgt, dass es möglichst wenig Ansteckung gibt. Und wenn diese Zahlen runterfahren und wenn die vielleicht irgendwann im Griff sind, dann kann man darüber nachdenken, wann wieder Fußball gespielt wird. Und ich halte es auch für richtig, dass die Bundesliga, die Champions League Priorität hat. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, die Europameisterschaft zu spielen. Denken Sie mal dran, im Juli soll in 12 verschiedenen Städten bei der derzeitigen Reisesituation Fußball gespielt werden. Das kann man ja nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Das heißt, da braucht man auf jeden Fall Zuschauer. Das sind doch Dinge, wir müssen endlich mal der Realität ins Auge schauen. Und die Realität heißt, wir müssen jetzt einfach mal 4 Wochen warten, alles auf Null fahren und dann entscheiden, wie geht es überhaupt weiter. Vielleicht müssen wir im Oktober noch aufhören, Fußball zu spielen. Das weiß doch kein Mensch.
Rudi Völler hat eben gesagt, die Bundesliga steht an erster Stelle. Wie ist deine, deine Einschätzung, deine Meinung?
Der nationale Wettbewerb und auch die Champions League halte ich für absolut in der Priorität. Champions League, auch die Europa-Liga, das fand ich total richtig, was Rudi Völler gesagt hat, der sowieso sehr sachlich wie immer die Dinge analysiert hat. Und es ist, aber ich finde es Scharlatanerie, heute zu sagen, was in 4 Wochen passiert, weil das kein Mensch machen kann. Denn wir müssen den Wissenschaftlern jetzt die Zeit geben, um das Serum zu finden, das Therapeutikum zu finden. Und wenn wir da Aussicht auf Erfolg haben, dann sind wir doch alle flexibel genug, die Probleme innerhalb von 4 Wochen wieder in den alten Zustand zu versetzen. Und alles andere ist doch nur Schaumschlägerei. Mhm.
Ja. Uli, jetzt könnte es den einen oder anderen Verein natürlich treffen, wenn länger nicht gespielt wird. Wird es eine Art Solidarität geben? Bist du dafür? Forderst du das?
Ich bin immer für Solidarität. Die Großen müssen den Kleinen helfen. Die Deutschen müssen den Italienern helfen. Europa muss jetzt zusammenwachsen. Es ist die einmalige Chance, dass wir in Europa wirklich ein vereinigtes Europa werden. Denken Sie doch mal, was wir da mit den 2 Experten in England und in Amerika vor uns haben. Da könnte jetzt mal eine große Chance geben. Das könnte es eine große Chance geben für Europa, sich zu solidarisieren, nicht nur im Sport, sondern auch im Tagesleben.
Mhm. Könnte der FC Bayern der Vorreiter sein?
Da kann ich nicht für den FC Bayern sprechen. Wenn man mich danach fragt, werde ich immer die Fahne oben halten. Mhm.
Kam dir eigentlich die Spielabsage jetzt am Freitag zu spät?
Ach, das sind doch nur Marginalien. Das ist doch völlig wurscht. Frag mich doch mal, wann jetzt die Restaurants ganz geschlossen werden. Wenn das sind wichtige Dinge. Ob jetzt die eine Stunde vorher oder später abgesagt werden, das ist doch alles Kokolores.
Dann frage ich dich danach, ja. Was können wir da denn tun?
Abwarten. Einfach mal lernen, abzuwarten. Wir haben eine Situation auf dieser Welt, die es noch nie gegeben hat. Da gibt es kein Handbuch, keinen schlauen Professor, der gesagt hat, was machen wir, wenn das passiert. Jetzt müssen wir lernen, mit einer Situation umzugehen, die wir nicht gekannt haben. Und das ist ein Erfahrungsprozess. Da müssen wir jeden Tag bereit sein, dazu zu lernen.
Ja, hundertprozentige Zustimmung also von meiner Seite zu allem, was da gesagt wurde. Sehr lebensweise Worte, wo ich hoffe, dass solche Menschen gehört werden, auch wenn jetzt die Versammlungen alle anstehen und man sich da genau besinnt. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die die Bundesliga so aus dem FF kennen wie Uli Hoeneß und die mitgestaltet haben. Hauptsache, da wird drauf gehört und nicht am Ende immer nur das wirtschaftliche Interesse durchgedrückt.
Ja, ich kann dem auch nur völlig zustimmen, gerade auch aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht. Und was ich noch wichtig finde, wir haben alle eine Illusion, die wir jetzt schmerzhaft merken, dass die falsch ist. Das eine ist, dass es immer Leute gibt, die wissen, wo es lang geht. Die gibt es im Moment nicht, keiner. Keiner weiß es, auch kein Wissenschaftler, kein Virologe, kein Mediziner. Und was mir noch wichtig ist, es wird immer so getan, als ob unsere Medizin alles im Griff hätte. Das hat sie nicht. Wir haben ein tolles Gesundheitswesen, aber es wird immer wieder neue Viruserkrankungen, neue Krankheiten geben, die man auch nicht sofort behandeln kann. Das hatten wir damals bei diesem alten SARS-Ausbruch vor 18 Jahren, bei diesem MERS-Ausbruch, Schweinegrippe, Vogelgrippe, wissen wir alles noch. Ebola, das hat sich alles Gott sei Dank von sich aus begrenzt. Aber, und das ist eben auch eine Lehre jetzt aus diesen Tagen, wir sehen aber auch, dass unsere globalisierte Welt immer schneller, immer enger, immer mehr dazu beiträgt, dass solche Dinge eher häufiger werden als seltener. Das liegt in der Natur von Viren, das ist in der Natur der Medizin. Und Viren waren übrigens schon auf diesem Planeten, da gab es noch keine Menschen. Und sie werden wahrscheinlich auch noch da sein, wenn wir lange nicht mehr leben.
Mhm. Uli, dürfen wir noch einmal zum Sportlichen zurückkommen?
Ja.
Wie ist die Situation um Hansi Flick? Gibt es einen neuen Stand?
Ja, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Das entscheidet bei uns der Vorstand. Die müssen sich darüber einig werden. Ich glaube, Hansi Flick hat ja einen super Job bisher gemacht. Und zu gegebener Zeit wird der Vorstand auf den Aufsichtsrat zukommen mit einem Vorschlag. Und das wird sicherlich jetzt irgendwann zeitnah geschehen.
Stichwort Thomas Müller.
Hat sie auch noch ein bisschen ausgewählt. Wir haben 4 oder 5 wichtige Spieler, deren Verträge nächstes Jahr ablaufen. Ich weiß, dass mit allen derzeit gesprochen wird. Und ich hoffe sehr, dass das alles erfolgreich laufen wird.
Wir brauchen Persönlichkeiten. Also Rudi Völler haben wir vorhin gehört, das war ein guter Vortrag, das war ein guter Auftritt. Und ich glaube, der wird auch morgen vernünftig agieren. Auch Uli Hoeneß, wir brauchen jetzt solche Menschen, an die wir uns auch klammern. Solidarität ist ein großes Wort. Der FC Bayern, das mag nicht jeder hören, hat schon sehr häufig Solidarität bewiesen. Zum Beispiel auch zu Borussia Dortmund, als es ihnen wirtschaftlich nicht so gut ging. St. Pauli, als es nicht so gut ging. Jetzt ist die Liga gefragt, aus großen Worten auch Taten zu machen. Also ich bin total dabei, wir warten ab. Das Problem, was wir gerade gesellschaftlich haben, und da sind wir wieder im alten Rom, was uns gerade fehlt in all der Problematik, sind Brot und Spiele. Das ist der Druck, den der Fußball jetzt gerade aushalten
Brot
muss.
Brot haben wir.
Brot
haben
wir.
Ja. Herr Schröder.
Ja. Ich habe Sie gelobt, Herr Hoeneß, bevor Sie mich jetzt wieder
zerlegen. Ja, ja. Nein, aber Herr Schröder, ich bin doch total bei Ihnen, aber ich bin auch für Brot und Spiele, aber es ist doch noch gar nicht passiert im Verhältnis. Lassen Sie doch erstmal 3-4 Wochen ins Land ziehen. Sie können doch nicht schon die Spiele spielen, bevor das Brot aufgebraucht ist. Nee. Und ich glaube, es wird noch Zeit genug sein, die Leute wieder zu begeistern. Müssen jetzt erstmal lernen, mit dieser Freizeit, mit dem nicht mehr weggehen, umzugehen. Die müssen erstmal wieder Monopoly und Mensch ärgere dich spielen. Ja? Und dann wird irgendwann, wenn ihnen das alles zu langweilig wird, dann müssen wir schauen, dass wir Fußball wieder so schnell wie möglich in die Stadien kriegen. Und wir sind doch flexibel genug, das innerhalb von einer Woche zu organisieren, wenn wir auch nur die leiseste Chance haben, dass das gefahrenfrei für alle Beteiligten wieder möglich wird.
Uli Hoeneß, wenn wir denn den Würfel gefunden haben für das Mensch ärgere dich nicht Spiel und dann wieder drüber nachdenken, wie was dann mit dem Fußball weitergehen kann, haben Sie eine Idee, wie wir es machen können dann? Playoff-Spiele, die Liga ganz streichen?
Ich würde sagen, dafür braucht ein vernünftiger Vorstand und dafür braucht ein vernünftiger Vorstand oder gute Manager einen Tag, um das zu entscheiden. Aber wir müssen erst wissen, wann geht es überhaupt los? Vielleicht geht die Bundesliga erst wieder im Dezember los. Was machen wir denn dann? Ich kann doch nicht einen Plan in der Schublade haben, von dem ich gar nicht weiß, wann er umzusetzen ist.
Es hat auch keiner die Spiele gefordert, nur dass wir beide uns da nochmal einig sind. Es geht einfach nur darum, das ist die Tragik an der jetzigen Situation, dass wir in unserer Gesellschaft gerade die schöne Ablenkung nämlich nicht haben. Das heißt, wir müssen uns konzentrieren. Ich bin total bei Ihnen. Man kann auch Zeiten nutzen, man darf auch wieder Bücher lesen, man kann das Kindle bemühen, man darf auch sich im Internet schlau machen. Also man muss die Zeit einfach jetzt auch mal zur Ruhe zu kommen und zur Ruhe zu finden. Also wenn ich das Wort Langeweile höre, Das macht mir Angst, wenn jetzt Menschen Langeweile haben. Es gibt, glaube ich, genug Dinge, die man machen kann.
Aber wir kommen zu viel.
Ist man ja auch meistens sehr kreativ. Zum Beispiel
Langeweile sehr wichtig. Der Mensch braucht Langeweile. Das Problem ist ja das Handy.
Kreativität.
Ja, zum Beispiel.
Insofern ist die Langeweile eine gute Sache. Ich denke mal, nicht nur Monopoly, wie gesagt, auch Bücher lesen. Ich glaube, ich lese zurzeit 4 Bücher gleichzeitig und ich habe da Abwechslung eigentlich genug. Ich bräuchte nicht einmal
Die Langeweile kann ja auch dazu führen, und da sind wir wieder bei Herrn Hoeneß, dass man jetzt Themen vielleicht bespricht und diskutiert und auch löst und angeht, die jetzt auch ihren Zeit und ihren Raum finden. Wir haben bis vor 2 Wochen über ein ganz großes Problem geredet, das war nämlich die Fankultur in den deutschen Stadien. Da haben wir uns drüber aufgeregt, dieses Thema. Also um Gottes Willen, wir haben jetzt andere Themen nebenbei, der Wirtschaftlichkeit, Spielbetrieb, was ist wichtig, national, international, alles richtig. Aber man kann sich jetzt auch die Zeit nehmen, diese Themen mal zu diskutieren. Es gibt jetzt auch wenig Ausreden, in Anführungsstrichen zu sagen, das verschieben wir dann auch in den Herbst oder in den Winter. Also auch da wird Herr Hoeneß gefordert sein, dort in den Dialog, so wie ich es gelernt habe, jetzt mit den einzelnen Fangruppierungen zu gehen.
Ja, aber was wir auf jeden Fall nicht machen dürfen, ist doch zu spekulieren. Extrem zu spekulieren. Also du hast jetzt 2. Mal schon die Frage gestellt mit den Playoffs. Wir wissen noch gar nicht, was nächste Woche ist. Wir wissen noch gar nicht, was in 3 Wochen ist. Also ich glaube, wir müssen immer diesen Ist-Zustand annehmen, bewerten, beurteilen und daraufhin Antworten geben, aber nicht so weit nach vorne schauen. Ich glaube, das sollten wir und dürfen wir auf keinen Fall machen in diesem Fall mit dem Coronavirus.
Und trotzdem, wäre fatal. Und trotzdem musst du natürlich auch die Zukunft diskutieren.
Ja, die Zukunft, logisch wäre ganz klar, dass die EM, die ja jetzt gespielt werden sollte, dass die ins Jahr 2021 gelegt, macht Sinn, ist logisch, ist auch umsetzbar, überhaupt keine Frage. Aber zu sagen, wann gehen wir wieder in den Spielbetrieb zurück, das kann man nicht beantworten, weil jeden Tag, jede Stunde irgendetwas Neues ja passiert.
Jetzt, wenn wir schon so viel über Tagesfreizeit und andere Beschäftigung reden, müssen wir, glaube ich, auch mal Bertolt Brecht zitieren. Da gibt es die schönen Vierzeiler. Mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Mach nur einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Und das ist wahrscheinlich jetzt die Situation noch mehr denn je.
Aber das Wort Solidarität ist vorhin gefallen. Also wenn es etwas Gutes hat, Langeweile, ich denke mal, jeder ist gut beraten im Profifußball, und wir reden jetzt mal Profifußball, weil da ganz andere Summen unterwegs sind, sich selber zu fragen, pass auf, es könnte Solidarität gefordert sein. Wo wären wir denn mal ganz hypothetisch, wenn es zum Schwur kommt? Das, was Rudi Völler vorhin sagte. Wenn jeder Club jetzt sich hinsetzt und sagt, pass auf, ich mache mal eine Tabelle, wie sie mir gefällt, dann haben wir gefühlt 16 deutsche Meister und mindestens 36 Clubs sind in der Champions League dabei. Das wird so nicht funktionieren. Also deswegen die Zeit vielleicht jetzt auch ein bisschen nutzen, zu sagen, wo stehen wir, wo stehen andere, wie weit können wir uns dann wirklich, wenn es angeklopft wird, Solidarität vorstellen. Und die wird es brauchen.
Definitiv. Und noch eine Frage zum Geld. Könnte das die Preise jetzt drücken auf dem Transfermarkt? Ablösesummen geringer werden?
Das kann ich so nicht sagen. Aber die dadurch, dass die Situation auf der ganzen Welt gleich ist, sind die Probleme ja konkurrent. Also insofern hat kein Land, wenn jetzt die Engländer kein Virus hätten, dann wäre es natürlich ein Problem für Deutschland, für Frankreich oder für Italien. Aber da dieses Problem ja auch in Tansania auftritt, gibt es da keine Vorteile aus dem Coronavirus. Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte. Das ist im Moment nicht wichtig, ob die Preise jetzt fallen oder steigen. Weil wir müssen jetzt erstmal schauen, dass die Gesellschaft einigermaßen gesund aus dieser Krise rauskommt. Und dann wird wieder Fußball gespielt werden müssen. Und wenn der Fußball wieder so toll stattfindet, wie wir uns das alle wünschen, dann werden wir über solche Fragen diskutieren. Die sind doch im Moment völlig egal.
Ich finde, das war ein gutes Schlusswort, oder? Ne? An der Stelle muss man ganz ehrlich sagen. Uli, herzlichen Dank, dass du so lange Zeit gehabt hast.
Schöne Runde noch, hat mir viel Spaß gemacht. Es ist viel Kompetenz am Tisch.
Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bleib gesund vor allen Dingen. Ja? Tschüss. Danke. Tschüss.
So. Was mich ja völlig fertig macht, wir sind jetzt gerade, heute ist Sonntag, am Freitag wurde diese Liga ausgesetzt und wir reden jetzt schon von Langeweile. Leute, wenn wir nach 3 Tagen nicht wissen, mit uns was anzufangen, dann möchte ich bei vielen Leuten nicht zu Hause durch die Tür oder durchs Fenster gucken. Das muss erbärmlich sein.
Aber das ist kein Witz. Man weiß aus solchen Phasen, aus irgendwelchen Shutdowns, dass die häusliche Gewalt ansteigt. Also das wird jetzt Nebenwirkungen haben, an die wir noch gar nicht
denken. Ich sehe aber die ersten Spieler, die schon posten, wie schrecklich langweilig ist, die jonglieren mit der Toilettenpapierrolle, wie ich gesehen habe in der Küche. Da ist auch dann der Verein, der denen vielleicht irgendwas an die Hand geben kann, damit die nicht arg so langweilig wird. Der andere, auch vielleicht der eine oder andere Bundesliga-Trainer, könnte sein Deutsch verbessern. Also da gibt es schon sehr viele Ansätze, wie man irgendwie sich mit Leben erfüllen könnte.
Wen meintest du denn gerade?
Ich nenne keinen Namen heute.
Das ist ungewöhnlich, ne?
Weil, das ist so eine spannende Frage, diese Solidarität. Es gibt weder im Handball, noch im Basketball, noch im Volleyball, noch im Eishockey und auch nicht im Fußball gibt es einen Rettungsfonds.
Weil also wir müssen nicht zu rechnen war. Aber wenn es ihn noch nicht gibt, wird es an der Zeit, sich ein paar Gedanken
zu machen. Es gibt ihn möglicherweise, und zwar dann, wenn die Liga wieder loslegt. Also die Diskussion, nur dass wir das alles nochmal ins richtige Licht rücken. Da geht es morgen nicht darum, wer geht jetzt in den Keller, holt den Koffer hoch und wie verteilen wir das. Du musst jetzt perspektivisch in die Diskussion reingehen. Wenn wir wieder spielen, wie verteilen wir dann die zukünftigen Gelder mit der Tabelle aus dem 26. Spieltag? Und da wird Solidarität gefordert sein, höchstwahrscheinlich.
Und das finde ich, die Zeit dürfen Sie alle nutzen, um sich mal selber zu hinterfragen.
Reflektieren.
Wo stehe ich dann, wenn es eventuell mal zum Schwur kommt? Man braucht nicht viel Fantasie. Es wird die Schwächeren werden, und das musst du runterbrechen, zweite Liga, dritte Liga, untereinander. Es wird ungewöhnliche Dinge brauchen. Wie weit gehe ich selber oder sage ich? Und was ganz schlecht wäre, wenn der Profifußball nach Hilfe Politik, nach Hilfe von außen erstmal ruft. Das wirst du gesellschaftlich nur sehr schwer durchsetzen.
Der Uli hat ja gerade gesagt, wir müssen jetzt alle mal runterfahren und mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Kann ich nachvollziehen, aber irgendwie auch nicht.
denn du hast ja wirtschaftlich schwache Vereine, die eben nicht zur Ruhe kommen können, weil davon hängt ja die Existenz ab. Also ich glaube, der FC Bayern, der wirtschaftlich oder Dortmund, Leipzig und so weiter,
können
alle
Vereine, eventuell schaffen,
die, ja genau, so die können 4, 8, 12 Wochen sich das entspannt angucken und wahrscheinlich auch bis in den Dezember hinein. Aber es gibt viele, nicht nur in der dritten Liga, auch in der zweiten Liga und auch in der Bundesliga, Vereine, die diese Ruhe nicht haben und nicht haben können. Und das können auch nicht im Stadion, wenn man sagt, wir spielen vor leeren Rängen. Du hast ja auch die Leute, die dahinter die Bratwürstchen verkaufen. Das ist für die Existenz und die brauchen das. An die muss man ja auch denken. Also nicht nur auf der einen Seite immer die Vereine, sondern auch die Dame, die hinter dem Grill steht und die
Bratwürste. Was da dran hängt sozusagen.
Natürlich, natürlich.
Das ist ein guter Ansatz,
Stefan. Ist doch, und die kann auch nicht ruhig und sich entspannen. Also das, das sehe ich jetzt nicht so.
Du hast vollkommen recht, nur die Frage ist, wie definiert man Geduld? Ja. Wenn man Geduld definiert mit Sitzen und Warten, ist das eine. Wenn man Geduld definiert, dass man die Zeit nutzt, um nach Lösungen zu suchen.
Ja, ja, also ich sag dir, wie anderes, man das definiert. Ne? Wenn Uli Hoeneß am den ich super schätze, am Telefon ist, der sagt das natürlich entspannt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn du einen Verantwortlichen gehabt hättest am Telefon vom SC Paderborn oder bei euch auch in der Basketballliga, dass der das so geäußert hätte. Mit Sicherheit nicht. Das ist der Unterschied.
Wir vertiefen das natürlich gleich weiter, wie immer hier bei uns. Rainer Kallmund ist auch noch zugeschaltet. Der hat auch Vorschläge, was es beinhaltet. Alles gleich bei uns. Hallo von Adel und Bent, live aus dem Wildenhotel am Münchner Flughafen, der Check 24. Doppelpass wollte ich sagen. So, da wurde ich wieder rüde unterbrochen. Leider ohne Publikum, aber mit Ruth.
Du, ich höre dich wahnsinnig schlecht, aber gut, dass wir so nah beieinander sind. Kann ich fast schon rüberlaufen und euch ein paar Netzreaktionen bringen. Also was wirklich auch sehr interessant ist, liebe Zuschauer, ist unsere Umfrage über Bundesliga-Barometer. Also in Kooperation mit Sport 1 extra hier für den heutigen Doppelpass, weil wir da auch die Frage gestellt haben, wie soll es denn nun weitergehen? Sind Sie denn jetzt eher für eine Fortsetzung dann im April? Wir können es uns alle nicht wünschen. Wir haben auch gerade wahre Worte von Uli Hoeneß gehört, dass man erstmal runterfahren muss und vielleicht damit rechnen, dass es so schnell auch gar nicht weitergehen kann. Aber der Großteil würde dann doch gerne haben, dass die Liga nur vorübergehend ausgesetzt wird und eben dann im April im besten Fall wieder weitergeht. Aber dass die Liga normal mit Zuschauern fortgeführt werden soll, das glauben dann auch wirklich nur noch 6,2%. Und auch hier habe ich zum Beispiel einen Tweet rausgefiltert, der auch sagt, die EM absagen. Und dafür die Bundesliga ordentlich beenden, das wäre ihm wirklich wichtiger. Dann kann man nämlich wenigstens mal auch einen Aspekt in den schönen Sommermonaten ins Stadion gehen. Und ansonsten ist es natürlich breit gefächert, was sich die Zuschauer so vorstellen. Ich glaube, wir haben es alle nicht in der Hand. Ich habe diverse Sachen hier rausgeklippt, aber ich glaube, wenn man hier an den Rahmenterminkalender geht, dann wird das Ganze uns noch länger beschäftigen, um zu überlegen, wo kriegt man denn zum Beispiel auch mal mehr Auswahl und Ausweichmöglichkeiten überhaupt in unserem System.
Danke, Ruth. So, zurzeit wird alles versucht, um das Coronavirus einzudämmen und die Gesundheitssituation der Bevölkerung zu stabilisieren. So wie es aussieht, braucht allerdings auch der Profifußball eine Therapie, eine Art Rettungsschirm, eine Finanzspritze. Denn vor allem kleine Vereine sind von der Einstellung des Spielbetriebs betroffen.
Letzten Mittwoch in Mönchengladbach das erste und bislang einzige Geisterspiel der Bundesliga. Und zwei Erkenntnisse. Fußball ohne Fans ist atmosphärisch eine Katastrophe. Und es macht auch in Sachen Gesundheitsschutz keinen Sinn, wenn sich Tausende außerhalb des Stadions versammeln. Fazit: Geisterspiele sind sinnlos. Aber vielleicht wirtschaftlich notwendig. Wenn die Millionen aus der TV-Vermarktung fehlen, droht eine finanzielle Schieflage, die 9 bis 10 Clubs in der DFL vor ernste Probleme stellen könnte. Im schlimmsten Fall ist die Saison in ganz Europa beendet. Was bedeutet das? Wird dann die jetzige Tabelle eingefroren, mit Bayern als Meister und diesen Absteigern? Oder zählt nur die Vorrunde, mit Leipzig als Meister? Doch ein Problem bleibt. Alle Szenarien ohne weitere Spiele sorgen für finanzielle Engpässe. Denn bei Einstellung des Spielbetriebs droht der Einbruch des Transfermarkts. Und der trifft vor allem die kleineren Clubs, für die Ablösesummen die Haupteinnahmequelle sind. Zukünftig müssen die Clubs finanziell unabhängiger werden. Kurzfristig sind ungeliebte Geisterspiele vielleicht der letzte Rettungsanker, um die Saison und die Clubs zu retten. Aber erlaubt Corona diese Möglichkeit überhaupt? Wir fürchten, das Coronavirus bedroht die Existenz vieler Profiklubs.
Wolfgang, du hast sogar konkretere Informationen.
Ja, das geht jetzt nicht um die Bundesliga, sondern um die Europameisterschaft. Also nach meinen Informationen aus der UEFA wird die UEFA am Dienstag die Europameisterschaft absagen und auf das nächste Jahr verschieben, an denselben Orten spielen, zur ungefähr gleichen Zeit. Wichtig ist für die UEFA, dass die Champions League und die Euroleague gerettet wird nach dem Ende der Bundesliga, wie man hofft. Und das als Szenario ist so im Gespräch beispielsweise so ein Final Eight Turnier, wo die letzten 8 Mannschaften in einer Woche in Istanbul die Meisterschaft ausspielen, die Champions League ausspielen. Das ist ja leicht zu machen. 2 Spiele am Samstag, 2 Spiele am Sonntag, ein Spiel am Dienstag, ein Spiel am Mittwoch, Finale am Samstag und am Sonntag sogar noch, wäre noch Spiel um Platz 3 möglich. Oh ja. Meine, wenn das denn so hinkommt, dass man dann wieder spielen kann, denke ich mal, ist das doch eine ganz gute Sache.
Das ist ja genau
oder?
Die Sache. Das ist ja, ne? Wenn, sagst du ja selbst.
Ja,
gerade.
Gut, aber das ist erstmal die Absage. Die Absage ist sicher.
Okay.
Die wird nicht passieren.
Ja, wir haben gehört, Stefan hat es ja eben auch schon mal angerissen, die Existenz. Ne? Das ist das große, große Stichwort. Was glaubst du denn prozentual? Ja,
ich habe mich am Freitag mit einem Clubboss unterhalten, länger. Sollte eigentlich ein Interview werden, das ist dann hinterher nicht veröffentlicht worden, weil sich die Dinge überschlugen. Man geht davon aus, dass ein Drittel der Vereine innerhalb von, sage ich mal, 6 Wochen in Existenz bedroht.
6 Wochen, okay.
Ja, 6, wenn es am Ende 7, 8, wer will es genau prognostizieren, aber kommen können. Und selbst Vereine wie Dortmund haben sich, ob das jetzt wirklich weise Vorausschauung war, aber offensichtlich schon vor Wochen Kreditlinien erweitern lassen oder überhaupt erstmal eine Kreditlinie einräumen lassen in Bereichen von 60 Millionen Euro. Das kann halt nicht jeder Verein. Wenn Werder Bremen zur Bank geht und sagt, tu mal bitte einen Kredit raus, dann sagen die, nee, du bist schon extrem verschuldet. Wenn Schalke 04 immer noch mit einer Verbindlichkeitenlast von rund 200 Millionen da rumläuft, dann werden die Banken denen Ähnliches sagen. Ja. Die haben das Glück, dass, wie vielleicht in Uerding, da ein starker Mann auch im Hintergrund ist mit Clemens Tönnies, da ist es Herr Ponomarev. Das sind so besondere Konstellationen, aber viele kleine Vereine und nicht nur in der Bundesliga, vielleicht sogar der HSV in der zweiten Liga, können da ratzfatz in die Bredouille kommen. Und deswegen muss am Montag, glaube ich, unabhängig von allen Planungen, wann kann die Saison zu Ende oder überhaupt gespielt werden, muss dieser Solidargedanke, wie können wir da zusammenkommen, das muss im Vordergrund von allem stehen. Und natürlich muss diese EM verschoben werden. Das ist das einzig denkbare Szenario. Und
gut, da sind wir uns, glaube ich, fast alle einig, ne, Marcel, oder? Die EM
ja, also das
tut
uns
erste, dass man, wie gesagt, nicht so weh.
Was wir vorhin schon hatten, mit welche Wettbewerbe sind, welche haben Priorität.
Genau.
Und da, auch da müssen sich relativ zügig alle einig sein. Da habe ich das Gefühl auch bei der UEFA, dass es da wenigstens nicht von oben irgendetwas gibt. Und Club-WM und so, das ist nächstes Jahr. Da bin ich bei Uli Hoeneß, dann lass uns das mal, lass doch mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Aber der Solidargedanke, dass das nicht nur irgendeine moralische Kategorie ist und die man wohlfeil dann in irgendwelche Reden einbastelt, sondern dass man sagt, pass auf,
weil Geduld nach dem, was er sagt, ist ja. Das verstehe ich schon, aber ist vielleicht gar nicht
jeder für sich selber erstmal, wie bin ich bereit? Und dann muss, wie ich finde, die Liga, die DFL, muss dann Modelle entwickeln und sie zur Diskussion stellen. Aber es sind alles, werden alle Beteiligten werden gefragt sein, wenn ich nur auf mich gucke und
das fängt ja vor allen Dingen auch
gehen wir alle den Bach runter.
Bei den Spielern auch an. Ich meine, kein Bundesliga-Profi wird unter Armut leiden. Ja. Gehe ich einfach mal so jetzt von aus, auch in der zweiten Liga sollte das nicht der Fall sein. Auch da müssen die Herrschaften zu Abstrichen bereit sein, ob da Gehaltskürzungen akzeptiert werden, weil die müssen ja auch nicht arbeiten im Grunde genommen, jedenfalls nicht im vollen Umfang, oder Gehälter gestundet werden können. Vielleicht sind das alles Lösungen am Ende. In der NBA gehen die Spieler hin und spenden Millionensummen, um genau diese Betriebe, die dahinter sind, du sagst, es waren die Würstchenverkäufe und so weiter, um denen ihre Existenzen halt irgendwie aufrechtzuerhalten. Also all das gehört dazu und ich bin fest davon überzeugt, und bei einem Fall weiß ich, dass mit den Spielern das auch schon mal lose andiskutiert wurde, das Thema, ist doch klar.
Aber die Zahl ist ja größer. Also wenn wir sagen, ein Drittel ist betroffen, wir reden über 6 Vereine. Quatsch. Wir reden ehrlich gesagt über den kompletten Unterbau. Wir reden über die Landesliga, wir reden über die Bezirksliga, wir reden über die
Regionalliga.
Ja. Wir kommen sogar noch, also vielleicht ist das heute wirklich ein historischer Tag, du wirst Gedankenspiele und Gedankenmodelle auf einmal anstoßen müssen, die bis vor zwei Wochen nicht denkbar waren in Deutschland. Und da sind wir unter anderem. Um den Fußball zu retten, in Anführungsstrichen, kann ein Modell wiederkommen, das nennt sich 50+1. Das ist einfach so. Auf einmal müssen wir Wege gehen, die vielleicht vorher uns unangenehm waren, unmenschlich waren, unpopulär waren. Damit muss sich auch der Fan anfreunden, dass diese Regelungen kommen. Aber nur noch mal, die DFL. Ich sehe sogar den DFB. Was machen wir? Der ganze Unterbau, die Bundesliga, der Spieler kommt übrigens nicht auf dem Gelände des FC Bayern zur Welt und wird dann da großgezogen, sondern der ganze Unterbau bundesweit, europaweit, weltweit, wir haben eine Schieflage. Und du musst das erstmal holen. Und da reden wir nicht über Ligen, die mit hohen Gehältern, also das Mitleid. Es ist absolut unpopulär. Aber ein Bundesligist, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich kann von einem Geschäftsführer, er kann nicht den Coronavirus oder solche Pandemien voraussehen. Aber grundsätzlich muss ich doch so wirtschaften, dass ich nicht tagtäglich, das Geld fließt nicht durch Steckdosen. Es ist jetzt vorbei.
Apropos Geld, du kennst ja die Sendung gut genug, ne?
Ja,
wir müssen gerade auch ein bisschen Geld verdienen, machen einen Spot, dann geht es sofort
weiter. Vor allem Geld fließt durch Steckdosen, fließt da Geld ins Schweinchen.
Jetzt.
Jetzt sofort.
Erster Spot.
Okay.
Ich habe schon abgerufen. Hallo, liebe Kollegen.
Wollen wir den Gedanken nochmal aufgreifen?
Ja,
also das ist eins der Probleme, die diskutiert werden muss. Es ist nicht nur, ich warne davor, es ist nicht Christian Seifert. Christian Seifert vertritt eine Agentur. Der Chef sind 18 Bundesligisten, die eine Entscheidung fällen müssen. Christian Seifert wird Vorschläge machen. Auf der anderen Seite, jetzt ist der DFB gefordert, auch sich darum zu kümmern, was passiert darunter. Der Breitensport, der Fußball ist nicht nur die Bundesliga. Ich rede, und das meine ich ganz im Ernst, wahrscheinlich die Kreisliga A ist nicht so betroffen, weil sie gar nicht diese Probleme hat. Aber sobald wir höher kommen, und das geht relativ schnell los, in der Bezirksliga, in der Oberliga, in der Landesliga, in der Regionalliga, da werden die Nerven blank liegen, da ist eine Schieflage.
Aber Stichwort Solidarität, da muss dann tatsächlich das von der großen Liga kommen. Das Geld, was denen dann unten fehlt und nicht direkt den Staat anpumpen.
Rudi, das, was Marcel sagt, ein hehrer Gedanke. Das muss von der großen Liga kommen. Die sind sich erstmal, und das ist auch menschlich nachvollziehbar, selbst am nächsten.
Schon klar, aber wenn Sie von Solidarität sprechen, was Marcel eben schon gesagt hat, das gehört auch dazu, dann kommt die unteren Ligen
mit. Lass uns mal Rainer Kallmuth dazu nehmen, der wartet nämlich schon. Kalli, hallo.
Ja, hallo ins Studio.
Du hast auch Vorschläge, Ideen, Lösungsansätze. Welche?
Ja, ich muss erst mal sagen, man muss ja mit dem gesundheitlichen Thema anfangen. Das ist der bestimmende Faktor. Ich habe also keine Panik und auch als alter Sack nicht unbedingt Angst vor einer Ansteckung. Aber letzte Woche, was die Bundesregierung da erklärt hat, auch in Verbindung mit der Ärzte, wir müssen das Thema verlangsamen aufgrund unserer Gesundheitskapazität. Das hat mich hundertprozentig überzeugt. Und an diesen Entscheidungen gibt es auch nicht zu rütteln. Ob jetzt ganz oben oder ganz unten, das spielt da überhaupt keine Rolle. Ich bin ja sechsfacher Vater, vierfacher Opa und habe natürlich jetzt mal mitbekommen, dass auch bei mir im Saarland, hier in Nordrhein-Westfalen, bei euch in Bayern, in Berlin, überall Schulferien sind oder Schulschluss ist bis Ende April fast. Und damit ist für mich unrealistisch, dass wir im April spielen können. Ich gehe einfach davon aus, dass wir ab Mai irgendwann spielen können, ob Anfang, Mitte Mai, und nehme dann Rudi Völlers Aussage und auch die Aussage von Marcel Reif mal ganz nach vorne, dass man sagt, die müssen jetzt am Montag, Dienstag, muss eine Hierarchie über die Wettbewerbe erfolgen. Und die Hierarchie kann nur bedeuten, dass die Europameisterschaft abgeschafft wird. Ganz einfach. Und gucken Sie mal, wie würde ich das sagen im Mai? Mitte Mai ist nochmal der Bundesliga oder Profifußball zu Ende. Selbst wenn man Anfang Mai oder Mitte Mai erst spielt, heißt das, die Weltmeister oder die Europameisterschaft mit 4-5 Wochen ist weg, die 3-4 Wochen Vorbereitung ist weg und in den 7-8 Wochen bis Ende Juni, vielleicht auch noch 1-2 Wochen im Juli, das kriegt man noch vertragstechnisch hin mit kurzen Längen, wird dann halt Fußball gespielt. Und da gibt es auch eine gewisse realistische Einschätzung zu.
Hm. Ja. Nee? Wenn er es sagt, ist doch gut. Also erstmal grundsätzlich sind wir alle einer Meinung, dass die Europameisterschaft nicht abgeschafft, aber abgesagt wird und gerne auch verschoben wird. Das finde ich gut. Und dann müssen wir gucken, die Zeit, also ich hör wirklich interessiert zu, also wir müssen nachher nach der Sendung noch ein bisschen plaudern, aber die Zeit spielt gegen uns. Das ist genau eins der Probleme. Wir verbreiten Hoffnung, das ist gut. Wir haben den Glauben an die Gesundheit, das ist auch gut.
Medizinisch spielt die Zeit für uns.
Medizinisch spielt die Zeit für uns, sportlich, wirtschaftlich spielt sie gerade gegen uns. Die Frage ist ja auch, Rainer Kallmund, jetzt verschieben wir das alles unbedingt. Wir müssen ja auch mal mit einer neuen Saison irgendwann wieder anfangen. Also das ist ja das nächste Problem. Das Rad dreht sich weiter.
Das muss ich.
Ja, Kalli, bitte.
Das muss ich Ihnen sagen, das hat gar kein Problem. Wenn ich sage, wäre es realistisch, dass wir im Mai wieder spielen, ob Mitte Mai oder Anfang Mai, dann behaupte ich, dann kann man den jetzt bestehenden internationalen Rahmenterminplan, der also alle nationalen Ligen beinhaltet, also die 50 Ligen da in Europa. Da sind dann die Pokalspiele drin, also Meisterschaften, Abstiege, Aufstiege. Da drin ist auch die Champions League und da drin ist auch im internationalen Rahmenterminplan die Euroleague drin. Das kann man dann in 6-7 Wochen ganz normal ohne Hektik zu Ende abspielen. Und dann ist Ende Juni, Juli Sommerpause, wie das auch normal gewesen wäre. Das ist im Moment für mich als Spieltechniker die wahrscheinlichste Form, wo es auch berechtigte Hoffnungen gibt, dass man da noch spielen kann.
Halle, bleib in der Leitung, wir haben noch einiges gleich zu besprechen. Vorher haben Sie noch mal die Chance, bei uns Geld zu gewinnen. Von Adel und Band wie jeden Sonntag live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Rainer Kallmund ist uns noch zugeschaltet aus Leverkusen. Kalli, wir haben über die wirtschaftlichen Probleme, die wahrscheinlich kommen werden, gesprochen. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, ich sehe sie nicht so problematisch. Also wenn man davon ausgeht, dass Anfang Mai, Mitte Mai gespielt wird, dann der normale internationale Rahmenterminkalender ausgespielt wird für die Clubs, also nationale Meisterschaften, Pokal, Champions League, Euroleague, dann kommen die Gelder ja einen Monat später. Und wir wissen alle, die Bundesliga hat 4 Milliarden umgesetzt in der letzten Saison. Davon entfallen 3 Milliarden. Die wichtigste Frage ist Fernsehen, dann Werbung. Und an dritter Stelle oder vierter Stelle kommen die Stadioneinnahmen. Das sind dann pro Jahr 3 Millionen. 9 Spiele jetzt ist 25% der Saison rund. Also es fehlen 750 oder 800 Millionen. Die würden ja dann auch nur verzögert um 6 oder 8 Wochen vielleicht reinkommen und das kann man dann auch abfangen.
Morgen ist die Sitzung der DFL. Du warst ja sonst oder jahrelang immer dabei. Was erwartest du davon? Wird es richtig zur Sache geben? Wird es Solidarität geben, wie wir gerade gehört haben?
Ja, es wird. Ich glaube, die Fakten, Thomas, die Fakten sind ja klar. Nicht der Fußball entscheidet jetzt, sondern wie Rudi es eben gesagt hat, es geht um die Gesundheit der Menschen, nicht nur der Fußballer, auch die ins Stadion gehen. Und da haben wir jetzt eben, sind wir auch eindeutig mit überzeugt worden, dass jetzt dieses Vorgehen richtig ist. Das diskutiere ich ja auch nicht mehr drüber. Und die DFL ist bombisch vertreten mit dem absoluten Profi, mit Christian Seifer, der in Europa eine große Rolle spielt, der deutsche Fußball. Wir haben ja jetzt auch in Spanien Ruhe, in Italien Ruhe, in Frankreich Ruhe, in England. Die hoffen zwar auch ab April, das wäre schön für uns alle, aber ich glaube nicht dran, da wird an einem Strick gezogen. Und deswegen gehe ich davon aus, was der Marcel eben auch nochmal klar gemacht hat. Jetzt am Dienstag muss er uns klar sein, wie sieht die Hierarchie der Wettbewerber aus. Und da ist logischerweise die Europameisterschaft ganz hinten an. Und wenn noch so Superschlauberger von der FIFA und noch sagen, ach, der Infantino, wir müssen noch die Club-Weltmeisterschaft, die interessiert im Moment keine Sau. Und wie viel Geld die dann damit einnehmen, interessiert auch keiner. Jetzt geht es um normalen Sport und das hat Vorrang, eindeutig.
Ja, Kalli, wenn du noch in Leverkusen wärst, was würdest du denn jetzt machen mit der Mannschaft? Und im ganzen Betreuerstab mit allen, die da zu tun haben.
Das ist ja richtig. Die haben die jetzt erstmal 4-5 Tage zurückgeschickt nach dem erfolgreichen Spiel in Glasgow. Das halte ich auch für richtig. Die werden jetzt Montag, Dienstag gibt's die Tagungen, die Vereinsführung, also Fernando Caro, Rudi Völler, die sind ja dabei, oder der Anwalt auch. Da werden die Dinge da besprochen und dann kann man am Dienstag und Mittwoch mal wieder die Mannschaft versammeln, wieder trainieren und weiß dann auch einen Schritt mehr, wie es vorangehen soll. Also ich kann mir auch aufgrund dieser großen Aussperrungen oder Schließungen der Schulen in ganz Deutschland, auch andere öffentliche Einrichtungen nicht vorstellen, dass wir am 2. April wieder spielen können oder auch Mitte April. Wenn es kommt, wäre es schön, aber ich glaube nicht dran.
Ja, genau. Also ich finde das ja alles sehr überzeugend, wie das klingt mit dieser Hierarchisierung und EM-Absagen und dann erst die nationalen Ligen, dann Champions League. Aber ob wir im Mai spielen, da gibt es zumindest aus medizinischer Sicht genauso wenig Hoffnung oder viel Hoffnung, wie zu sagen, wir spielen auch erst wieder an Nikolaus. Also das ist jetzt eine schöne Hoffnung. Ich bin auch meistens grundlos heiter. Aber begründete Argumente dafür können wir jetzt eigentlich nicht so viele finden, sondern wir vertagen uns und vertagen uns weiter und dann hoffen wir alle auf Mai, ist ein schöner Monat. Ja, das stimmt.
Ja, die meisten sagen natürlich jetzt, was erzählt der Kalmund von Mai, die fantasieren ja noch von April. Also sie haben da viel mehr Kompetenz, sie Senat. Ich muss sagen, ihr habt da auch zum Jubiläum bei allen Schwierigkeiten eine sehr kompetente Runde. Das hat mir gefallen, das hat mich auch überzeugt. Aber man darf ja ein bisschen Hoffnung haben auf Mai, auch vielleicht Mitte Mai oder Ende Mai. Dann kriegt man das noch hin. Selbst Ende Mai, Anfang Juni kann man bis Mitte Juli, jetzt wird einer natürlich sagen, ja, der 30.06. sind ja viele Verträge beendet, dann kann man noch sicherlich Ausnahmelösungen in so einem Fall finden, um die Verträge 2 Wochen zu verlängern. Also ich will nur optimistisch sein, aber wie gesagt, ich kann Ihnen ja da nicht auf gleichem Level antworten. Ich hoffe, ein bisschen hoffen dürfen wir ja auch. Und ich war jetzt nicht bei den Hoffnungsträger unter der Abteilung Traumtänzer April.
Kalli, kann die Liga jenseits der Hoffnung, jenseits des Optimismus, kann die Liga tatsächlich es verkraften, wenn man den Spielbetrieb komplett absagt in dieser Saison?
Ja, ich glaube, es gibt natürlich, wie das eben auch da angeführt worden ist, man kann das nicht auf die Liga grundsätzlich, da gibt es Vereine, die können das verkraften, ganz normal, und da gibt es eben auch Vereine, da platzen die Kreditlinien, da fehlen natürlich dann auch Transfereinnahmen, wir dürfen nicht vergessen, ich habe ja eben die 4 Milliarden genannt und die 3 Milliarden, die wir dann als Cashflow aus Spielbetrieb, Fernsehwerbung haben, aber wir hatten als dritthöchste Position eben auch im Budget der 4 Milliarden, sprich nicht 600-700 Millionen oder 800 Millionen Transferlöse, die werden ja auch eingeschränkt werden, da gibt es eben auch kleinere Vereine oder Vereine, auch große Vereine mit finanziellen Problemen. Das ist eine unterschiedliche Betrachtung. Das kann man nicht nur als Liga sehen, das muss man von Verein zu Verein sehen.
Mhm. Kalli, vielen Dank soweit. Eine Frage, die natürlich damit eigentlich nichts zu tun hat, sondern mit der 1000. Sendung. Was war dein schönster Doppelpass-Moment?
Oh, ich habe viele schöne, aber auch bekloppte. Also ich fand es heute sehr schön, wie die Bild-Zeitung euch da gewürdigt hat mit einer ganzen Seite, 1000 Sendungen, Doppelpass. Und ich weiß, dass die Leute, auch die, nicht nur die Fußballfans, immer davor sitzen und sind happy. Ich freue mich und gratuliere sich und sage, die nächsten 1000 werden kommen. Auch wenn du dann nicht mehr dabei bist, du. Also, dann bist du schon älter von dir.
Du natürlich schon, das ist mir schon klar an der Stelle. Kalli, vielen, vielen herzlichen Dank. Du kommst bald wieder vorbei und vor allen Dingen bleib gesund. Ne?
Ja, ja, gerne. Bleib gesund, jawohl.
Ja, hat er recht.
Wirst du nicht mehr dabei sein beim nächsten Tag.
Aber ich weiß gar nicht, warum du da dann lachst.
Ja, ich auch nicht. Ich bin ja jetzt schon nicht mehr.
Ich werde ein Bild von euch beiden einblenden. Dann ist doch gut.
Damals.
Ja,
und du glaubst, dass du das noch erlebst.
Von Mai war nicht abzubringen. Ne?
Also wenn ich an mein Alter denke, du kannst das mit in 25 Jahren nach 1000 Sendungen noch machen.
Ein bisschen Hoffnung darf man ja sehr wohl haben.
Klar. Sehr schön, ne?
Dass die Seite natürlich ein bisschen skeptisch ist, aber Hoffnung haben sie hoffentlich auch.
Ja.
Hier ist aber ein ganz entscheidender Faktor. Und zwar, es gibt ja nun mal Mannschaften, die noch im Trainingsbetrieb sind. Ja, wenn die im Trainingsbetrieb bleiben für die nächsten 2, 3, 4 Wochen, dann hast du keine Probleme, in den Spielrhythmus wieder zurückzukommen oder in den Spielbetrieb. Es gibt aber Mannschaften.
Auch wie ist bei euch?
Ja, bei uns zum Beispiel Waldhof Mannheim. Wir sollten am Freitag gegen Waldhof Mannheim spielen.
Ja.
Die sind in Quarantäne. Das heißt, die werden individuelle Trainingspläne haben, aber können keine taktischen Dinge trainieren, die ja wichtig sind, um sich weiterzuentwickeln. Also sind sie ja da schon klar im Nachteil.
Mhm.
Also ich, jetzt hinzugehen und zu sagen, im Mai treffen wir uns alle wieder und spielen. Manche Vereine werden den Trainingsbetrieb aufrechterhalten. Manche können es nicht aufgrund des Coronavirus. Also auch da wird es extreme Unterschiede geben. Paderborn zum Beispiel auch in Quarantäne. Die werden einen deutlichen Nachteil haben, weil sie nicht mehr im Trainingsbetrieb sind. Und das sehe ich schon entscheidend, um, wenn man sagt, so jetzt schauen wir oder spielen die Meisterschaft beziehungsweise den Abstieg zu Ende.
Aber Stefan, das ist doch ein Grund mehr, wirklich über den absoluten Worst Case nachzudenken. Ja. Wie kann ich überleben, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wirtschaftlich, und diese Krise durchstehen?
Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir April, Mai zurückkommen in den Spielbetrieb. Das wäre das Perfekte, aber ich bin kein Mediziner. Ich habe von der Sache wenig Ahnung, bis gar keine. Aber wir würden es auch akzeptieren und respektieren, wenn man sagt, die Saison ist beendet. Man nimmt sich jetzt die Zeit, komplett alles auszukurieren und starten mit der Vorbereitung für die Saison 2021 im Juni oder im Juli.
Aber könntet ihr das zum Beispiel wirtschaftlich? Würdet ihr das schaffen?
Wir haben das Glück dann, dass wir eben den Investor im Rücken haben. Aber ich rede natürlich, das ist ein klarer Vorteil in so einer Situation.
Da hast du wieder 50 plus.
Ja, aber wir haben viele Vereine wie Preußen Münster, Meppen, die natürlich davon abhängig sind, von ihren Heimspiel, von den Einnahmen. Natürlich sind die davon abhängig und die sitzen auch nicht zu Hause und sind da relativ entspannt, sondern natürlich wollen die am liebsten in 2 Wochen schon wieder
ins Spiel. Also müsste man doch, wenn man dann über den Worst Case weiter nachdenkt, tatsächlich auch über einen Fonds reden, und zwar fußballintern.
Ja, wir haben ja auch viele Steuergelder, man kann ja die auch mal nehmen. Ja.
Es gibt doch auch, noch eine ganz andere Versicherung.
Versichern kannst dich nicht dagegen, oder?
Ich glaube, Dortmund hat eine abgeschlossen.
Geht?
Dortmund hat eine abgeschlossen
aufgrund
des Vorfalls mit der Geschichte mit dem Mannschaftsbus.
Ja. Das kann sein, ja.
Aber da sind die natürlich einen Investor im Rücken haben, beziehungsweise die etwas anderes noch im Rücken haben, natürlich klar im Vorteil.
Jetzt nehmen wir mal einen aktiven Spieler dazu. Wir begrüßen ganz herzlich Felix Groß. Hallo, Felix.
Hallo.
So, wir haben es gerade gehört. Was macht ihr denn? Training, kein Training?
Ja, wir sind zu Hause, jeder hat seinen individuellen Plan bekommen. Ich glaube, so wie das jetzt auch fast in jedem Verein üblich ist. Und wir sind wie jeder andere Mensch auch. Wir können nur abwarten, was sich entwickelt, wie sich entwickelt, und einfach Anweisungen folgen wie jeder andere Mensch auch.
Du hast gerade gehört, in Berlin, also du bist ja bei Union Berlin, Hertha, würde das betreffen, der Senat will wohl vor dem 19.04. da nichts zulassen. Wie siehst du das?
Ja, das ist dann auch wieder so eine Meldung, die dann so kurzfristig kommt, sich da kurzfristig darauf einzustellen und zu reagieren, ist immer schwer, da die richtige Antwort zu finden. Ich glaube, wir tun alle gut daran, Anweisungen zu folgen. Wenn es für die Gesundheit das Beste ist, diese Anweisung zu folgen, dann werden wir das tun. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ich meine, ihr spielt ja eine prima Saison bis hierhin. Wie hältst du denn oder wie haltet ihr die Spannung hoch? Geht das überhaupt?
Das ist extrem schwierig, weil du jetzt einfach kein genaues Ziel hast, worauf du hinarbeitest. Wir haben jetzt bis Freitag kein Mannschaftstraining. Es ist so geplant, dass wir Freitag wieder trainieren. Aber trotzdem haben wir kein Datum, wo wir drauf hin trainieren. Das ist extrem schwer, aber wir werden das Beste tun. Im Endeffekt sagt man ja, wir sind Profis. In erster Linie sind wir aber auch Menschen. Von daher ist es da wirklich auch schwer, einen Fokus auf ein gewisses Ding zu haben, ganz klar.
Was machst du jetzt bis Freitag? Wie trainierst du?
Ja, ich werde natürlich meinen individuellen Plan abarbeiten. Das ist nur möglich mit Läufen. Ich habe das Glück, ich habe einen Wald vor der Haustür, ich kann direkt laufen gehen. Ja, ansonsten abwarten, wie sich die Situation entwickelt und ja, wie ich eben gesagt habe, Anleitungen folgen, die uns gegeben werden vom Verein, aber auch von unserer Berateragentur. Wir haben da auch noch Lehrungsplan bekommen zur Immunabwehr von unserer Agentur. Ja, das sollten wir umsetzen und dann hoffen, dass wir irgendwie unseren Teil dazu beitragen können, dass es besser wird.
Inwieweit hat sich dein Tagesablauf denn verändert?
Ja, ich stehe jetzt ein, zwei Stunden später auf, ein bisschen ausschlafen. Ansonsten.
Ist gut für die Immunabwehr.
Auch für, ja, genau. Heute habe ich auch ein bisschen das Haus geputzt, was ich sonst auch nicht mache, also hat sich schon ein bisschen was geändert.
Wir hatten eben das Thema Langeweile. Wie bekämpfst du die? Durch Putzen?
Ja, unter anderem, aber ich glaube, viele andere Leute auch gerade würden sich Langeweile wünschen, deswegen ist das für uns, glaube ich, das geringste Problem.
Ja, das ist. Wie ist der Kontakt zur Familie?
Ja, eng. Also klar, macht man sich auch Sorgen um die Familie. Man ist bekannt, dass Toni und jemand wird, dass sie in Quarantäne sind. Dass sie ja noch ein bisschen eingeschränkter als wir hier. Wir halten da Kontakt und es geht aber allen soweit gut.
Also es geht ihm soweit gut, habe ich dir richtig verstanden, oder?
Es geht ihm gut und ist ja jetzt nicht direkt betroffen, was die Krankheit betrifft, auch keiner aus der Familie bis jetzt und ja, auch wir alle versuchen halt unseren Beitrag zu leisten, wenn es so bleibt.
Aber der Zustand in Spanien ist ja noch schlimmer als bei uns, richtig?
Oder das ist richtig, ja. Also die sollten da so gut wie möglich gar nicht mehr vor die Haustür gehen und das ist dann nochmal eine deutliche Einschränkung. Ja, es ist eine schwierige Ausnahmesituation. Wir sind da alle jetzt auch noch nicht so lange mit beschäftigt mit der Situation. Jeder versucht dann noch seinen Weg zu finden, glaube ich. Aber ich kann es nur nochmal wiederholen, was wichtig ist, die Anweisung zu befolgen. Das kann ich auch nur jedem raten, damit jeder Einzelne dann wohl seinen Beitrag leistet.
Felix, bleib ganz kurz dran. Wir machen einen einzigen Spot, dann sind wir wieder da. So, wir haben also gehört, also für die Spieler natürlich auch keine einfache Situation.
Ja, ja. Dann nehmen wir Stefan zuerst.
Nee, ich wollte Stefan fragen. Auch diese Geisterspiele. Hast du mal ein Geisterspiel machen müssen? Hm. Auch nie, ne? Das sieht, ja aus wie, sieht ja aus wie ein Freundschaftsspiel, ne?
Ja, da, auch da ist ja das Problem, die Spannung aufzubauen. Normal gehst du rein, du weißt, was dich erwartet, die Stimmung, das nimmst du ja alles mit, das bringt dich ja auch zu Höchstleistungen. Und wenn du das nicht mehr hast, dann ist das schon nicht einfach, das muss ich ganz klar und deutlich sagen.
Ja. Okay, du wolltest. Ja, aber sorry, ganz kurz, ich muss mal dazwischen. Also natürlich ist das hier eine Sportsendung, aber das sind doch echt jetzt Luxusprobleme, wie sich die Profis irgendwie ihre Zeit vertreiben. Also da bin ich so ein bisschen jetzt, geht es mir jetzt so gegen den Strich, dass ich denke, also wir haben es ja schon oft genug betont, da haben andere Menschen andere Probleme und da stehen kleine Selbstständige oder Leute, die gerade ihre Existenz aufgebaut haben, Gastronomie, Hotellerie und so weiter, die stehen jetzt vor Existenzbedrohung und also wie gesagt,
wir wollen das auch nicht kleinreden, oder?
Nee, ich wollte nicht falsch sagen, verstehen. Ich habe viel Sympathie, bin selber großer Fußballfan, aber das ist jetzt, glaube ich, das geringste Problem, wie die ihre Zeit vertreiben und ob die Spannung hochhalten, weil die können, glaube ich, die Spannung innerhalb weniger Tage wieder hochfahren, wenn es dann wieder zum Spiel kommt.
Ja, ich finde auch, was Stefan Effenberg vorhin gesagt hat, man kann nicht richtig trainieren, man kann taktisch nicht trainieren. Aber ich kann nur, aber auf jeden Fall kann ich die Fitness der Spieler erhalten.
Ja, ja.
Auch über längere Zeit.
Ja, ja.
Und wenn ich mal 6 Wochen keine Taktik trainiere, das ist ja vielleicht mal gar nicht so schlimm, wenn man ein guter Trainer ist, dann wissen die Spieler das sowieso. Gut, die Vorbereitung auf dem Spiel, wenn die, ich weiß, ab 15. Mai wird wieder gespielt, das weiß ich wahrscheinlich am Ende April.
Das weiß nur Kalli,
Das weiß nur Kalli, da weiß ich das ab Ende April. Da hätte ich auch 14 Tage noch Zeit, die Spieler darauf vorzubereiten. Also
ich beziehe das mal auf meinen Verein. Wir haben genau bevor der Spielbetrieb eingestellt wurde, einen neuen Trainer mit Stefan Krämer.
Das stimmt, ja, klar.
Das meine ich damit. Es kommt ein neuer Trainer mit vielen Ideen. Man muss gewisse Dinge verändern, egal ob du um die Meisterschaft spielst oder Abstiegskampf. Da sind die taktischen Dinge schon sehr, sehr entscheidend. Und wenn ein neuer Trainer kommt und der hat viele Dinge im Kopf auf seinem Papier stehen und kann das nicht umsetzen,
das ist
dann
jetzt
ist das mit Sicherheit kein
Fall,
Vorteil.
Nicht?
Ja, natürlich.
Aber das hat mir Michael Henke auch erzählt.
Aber du kannst. Ingolstadt
hat auch den Trainer rausgeschmissen.
Aber der Trainer ist ja nicht ganz neu.
Der war ja
kurz vorher schon mal da, sage ich jetzt mal.
Etwas über. Ja, und was heißt das?
Nein, der kennt ja schon die Abläufe im Verein.
Dabei kennt er nicht alle Spieler.
Nein, der muss sich nochmal neu. Aber ja, das hat ja damit nichts zu tun. Also, natürlich kannst du deine Leistung aufrechterhalten, logischerweise über Wochen. Das tun sie in der Sommerpause ja auch oder auch in der Winterpause, die relativ kurz ist. Das tun sie ja auch. Das kriegen sie schon hin. Du meinst
die körperliche?
Ja. Genau. Aber Sportler sind halt so geschult und das ist ja auch deren Job, auf irgendetwas punktuell hinzuarbeiten, auf das Spiel am Mittwoch, auf das Spiel am Sonntag, das meine ich mit dieser Spannung. Ja. Ich verstehe Sie, wenn Sie sagen, ja, Sportler, kann ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, verdienen viel Geld, vielleicht wollten Sie das damit ausdrücken, weiß ich nicht, ob es denen ja gut geht, weil die haben ja genug auf dem Konto, wahrscheinlich, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, ja, also auch das sind Menschen und die brauchen diesen Punkt zu sagen, an Tag X startet die Saison, an Tag X habe ich das Halbfinale, im Pokal, Saarbrücken, vierte Liga, steht im Pokal-Halbfinale. Finale. Das Spiel des Lebens, vielleicht kommt noch eins.
Stimmt.
Das wird Ihnen vielleicht weggenommen.
Stefan, aber macht das nicht genauso für die Champions League oder für eine WM, dass ich auch langfristig auf ein Ziel
Es geht ja was ganz anderes.
Aber ganz dann klar. Ist es doch vielleicht damit vergleichbar, oder?
Wie war das
bei Ihnen als Profi, wenn Sie da...
Hier geht es um was ganz anderes.
Bei dem Turnier unbedingt da mitmachen.
Geht es um was ganz anderes, weil wir haben hier über die Wiederaufnahme des Wettbewerbs gesprochen. Ja. Nicht langweilig oder nicht langweilig. Jetzt sind wir drei sind ehemalige Sportler und wir betreiben ja noch Mannschaftssport und nicht Einzelsport. Erstens. Zweitens, wir sind uns einig, dass es heute, Stand heute, keinen Unterschied gibt zwischen einem Spiel- und Mannschaftstraining. Das heißt, ein Mannschaftstraining momentan macht überhaupt keinen Sinn und ist unverantwortlich. Das heißt, so wie die Situation sich entwickelt, wird es wahrscheinlich über den nächsten Mittwoch, wahrscheinlich auch über Freitag, wahrscheinlich auch die Woche drauf, wenn sich das so weiterentwickelt, keine Mannschaftstraining geben. Und ich finde, man kann sich als Sportler, wenn man Profi ist, immer fit halten.
Ja, ja.
Yoga, Laufen, Krafttraining, alles. Aber man darf nicht unterschätzen, dass wenn eine Mannschaft dann irgendwann am 15. Mai auftreten soll oder muss, man kann den Spielern nicht sagen, pass auf, in 4 Tagen spielst du.
Ja,
und heute wird es, und jetzt, so wie das aussieht, wird es sehr, sehr schwer vorherzusagen, pass auf, am 15. März wissen wir, am 15. Mai spielt man, also fangen wir uns jetzt, und das ist die Problematik, wenn wir nur über den wann wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen, sprich. Also nicht jetzt, haben Sie es gut oder haben Sie es schlecht.
Aber dann Ich will Felix eine ganz andere Frage
wie
fragen.
Wie er klarkommt.
Nee, ich will nicht
mit Felix über... Ach so, ich wusste
gar nicht, dass das... Doch, er ist ein geduldiger Mensch. Ich will mit Felix auch nicht über Langeweile sprechen. Das ist auch ein smartes Kerlchen, der weiß sich schon
zu beschäftigen. Aber dass er am Telefon ist, ist doch klar, er hat ja nichts zu tun.
Genau. Und er ist auch rangegangen, als ich angerufen habe. Aber Felix, wir hatten vorhin die Solidarität, war ein Punkt, die wir vorhin hier diskutiert haben, innerhalb der Vereine, innerhalb der Liga, innerhalb der Diskussion, dass du als Spieler, bitte gib jetzt nicht zu schnell die Antwort, aber beschäftigst du dich als Fußballer eigentlich auch schon damit, deinem Arbeitgeber im Zweifel, je nachdem, wie lange das dauert, zu unterstützen? Und zwar nicht auf dem Rasen, sondern in der Zeit, wo nicht gespielt wird, eventuell auch sich damit zu beschäftigen. Diskutiert ihr das schon? Dass man den Verein wirtschaftlich unterstützt, indem man eventuell auf also die Punkte verwendet, die Auflaufprämie verwendet. Ich rede um das Festgehalt.
Das gibt's heute nicht mehr so wie früher übrigens.
Was? Also Felix.
Gehaltsverzicht.
Ja, jetzt.
Gut. Dafür ist die Sache jetzt auch viel zu kurz. Ich meine, wir haben bis Freitag uns auch normal auf das Spiel am Samstag vorbereitet. Sind dann am Samstag nochmal zusammengekommen, haben gefrühstückt und sind etwa bis Freitag nach Hause geschickt worden. Ich glaube, das ist eine Sache, wo man sich mal bestimmt im Team unterhalten kann, unterhalten muss oder auch jeder sich seine Gedanken zu machen kann. Ich sage aber, dass wir auch durch die Aktualität und die Veränderung der Situation kann ich da keinen abschließenden Kommentar geben, weil das einfach ein Thema ist, was sehr komplex ist und auch untereinander besprochen werden muss. Ich glaube, wir haben viele Leute im Verein, denen es deutlich schlechter geht als uns. Und wenn man denen irgendwie helfen kann, dann werden wir das auch tun. Wie das dann aussehen wird, kann man jetzt nicht sagen.
Ich glaube, das ist die Aufgabe und die Pflicht des Vereins, auf die Spieler zuzugehen in so einer Situation und nicht andersrum.
Du musst nur bereit sein.
Ja, das wären die Spieler. Ja, die Spieler wären natürlich bereit sein.
Das ist die bestmögliche Antwort. Und deswegen ist es auch so, wie er es dir jetzt gerade auch geben kann. Also auch er spielt auf Zeit und auf Ruhe und beschäftigt sich mit dem Gedanken. Also ich hätte jetzt auch gar keine richtige Antwort erwartet, in Anführungsstrichen. Aber ich sag mal, ich nehme den Impuls entgegen, dass es zumindest diese Gedanken, die Bereitschaft. Es ist nicht unmöglich. Das stimmt mich dann auch wieder positiv.
Ach da, Stefan, hast du mal sowas erlebt? Eine bestimmte Notsituation, wo der Verein zu dir auch gesagt hat,
bei den Bayern zum Beispiel. Also
bei den Bayern. Habe ich nicht gedacht.
Das hast du. Ja, also ich habe zum Glück immer bei den Vereinen gespielt, wo es das Problem nicht gab.
Nicht gab.
Okay. Du? Hm? Du? auch nicht.
Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber mal kurz davor.
Darf ich noch kurz was fragen? Ja. Sie haben gesagt, Sie trainieren noch, oder? Ihr Verein?
Ja, also bis letzte Woche Freitag, okay. Samstag, Sonntag, heute frei. Morgen zusammensetzen und dann den weiteren Plan aufstellen. Okay. Also geht die Tendenz ganz klar dahin, das
Wochentraining.
Genau, Training einzustellen. Individuelle Pläne. Wir haben keinen Corona-Fall, Stand heute. Dass sie sich erstmal weiterhin logischerweise fit halten. Das kannst du schon steuern. Also das geht schon.
Felix, habt ihr eigentlich einen Fall bei euch?
Nein, ist nicht bekannt. Und auch bis jetzt irgendwo kein Symptom aufgetreten, von daher erstmal nicht. Und hoffe, bleibt natürlich auch so.
Felix, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Wir wünschen dir alles Gute, deiner Familie. Bleib gesund und wir hoffen, dass wir bald wieder über Fußball reden können. Dankeschön.
Ebenfalls, vielen Dank.
Und bitte.
Ja, und wir werden natürlich auch nicht schlauer am Ende sein nach der Zuschauerbefragung, denn wir alle wissen, wir sind uns unsicher, wie es weitergehen soll. Die meisten möchten natürlich, dass die Bundesliga zumindest die wichtigere Liga ist, der wichtigere Wettbewerb, dass man da schaut, dass man irgendwie noch zurande kommt, dann lieber die EM absagen. Also da sind sich die meisten einig. Soll die Fußballsaison komplett abgesagt werden? 54% sagen nein in unserer Online-Umfrage im Live-Blog. Und jetzt wollen wir aber natürlich noch das Dopafon abrufen.
Meines Erachtens kann die Bundesliga jetzt abgebrochen werden. Die Platzierungen sollen dann als Endplatzierungen gelten.
Meiner Meinung nach sollte man die Europameisterschaft absagen, die auf nächstes Jahr verschieben im Sommer. Und dann würde ja die Spielzeit der Europameisterschaft frei werden.
Als Richtlinie sollte die Hinrunde genommen werden. Da hat jeder gegen jeden einmal gespielt. Danach könnte man auch die Meisterschaft abbrechen.
Die Bundesliga muss unbedingt zu Ende gespielt werden, um sportliche Gewissheit zu haben und den wirtschaftlichen Schaden möglichst gering zu halten.
Vielen Dank an die Zuschauer, die ja heute umso wichtiger sind, weil wir kein Publikum hier im Studio haben. Wir hätten uns natürlich die tausendste Sendung gerne anders vorgestellt, etwas feierlicher, festlicher, aber das ist klar, aufgrund der Aktualität tritt das in den Hintergrund. Und trotzdem wollen wir natürlich ein bisschen dieses Jubiläum auch feiern und es sind auch diverse Glückwünsche schon von unseren Fans eingereicht worden. Hier heißt zum Beispiel Glückwunsch an das ganze Team, Dank für manch denkwürdige Momente, viele schöne Phrasen und manch köstliches Bonbon. Außerdem, klar, trauert man ein wenig, dass der Doppelpass heute ohne Zuschauer stattfindet, aber das ist wirklich, wie gesagt, nicht das Kernthema heute. Und herzlichen Glückwunsch zur 1000. Sendung, Pflichtprogramm am Sonntag, hätte euch einen festlicheren Rahmen gewünscht, aber so ist das eben im Moment. Macht weiter so. Dankeschön.
Wir werden auch eine 1001-Sendung haben. Und die gute Nachricht ist schon nächste Woche Sonntag, weil die Ereignisse, die sich hier überschlagen, die werden auch nächste Woche diskutiert werden und dann auch gesundheitlich, sportlich und menschlich diskutiert werden. Also das geht schon weiter. Ich habe auch gesagt, für einen Spaß, ich rufe jetzt hier die Quarantäne aus, wir bleiben sitzen, wir senden durch. Ich habe eh nichts zu senden, in Anführungsstrichen, dann diskutieren wir lieber bis 18, 19 Uhr oder 17 Uhr geht die Maschine. Ne? Müssen wir einen austauschen.
Ich muss Monopoly spielen.
Monopoly, okay. Aber das Thema ist auch wichtig und gut.
Ich suche die Würfel fürs Mensch ärgern.
Also vielleicht tut mir mein eigener Sender einen Gefallen. Das eine ist Voting. Ich finde Meinungsfreiheit ist immer ganz wichtig, aber Voting ob wir weiterspielen oder nicht, 57%, die anderen 43 würde ich gerne mal treffen. Und auch der Wunsch, wirtschaftlich, sportlich. Wir merken schon hier in der Runde, also das Gedankengut ist noch nicht bei jedem eingekehrt, worum es hier eigentlich wirklich geht. Es geht nicht um den Fußball und auch nicht um die Fußball-Bundesliga. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Also jeder andere wird das hier wahrscheinlich auch sagen. Aber wir haben noch viel zu tun. Ich bin auch sehr happy mit der Politik, wie das gelaufen ist in der letzten Woche. Auch da schwierig. Die Empfehlungspolitik, und wir haben vorhin schon mal kurz offside drüber gesprochen. Ich muss fairerweise sagen, ich wünsche mir, es gibt noch klarere, noch deutlichere Ansagen. Für mich war die Absurdität schon bei der 1000-Gäste-Grenze. Also 999 sind nicht und ab 1000, genau. Der 1000. ist es dann. Wir müssen uns herantasten, keiner weiß es. Ja, es ist ein Ausnahmezustand, aber ich hätte schon gerne klarere Regeln. Das doch das.
50 Kilometer Geschwindigkeitsbegrenzung im Sport ist eine absurde Grenze. Warum nicht 48, warum nicht 52? Hm. Das ist die Magie der Zahl. Das ist natürlich wissenschaftlich nicht begründet, dass man sagt 1000 und nicht 900. Ja. Jetzt wird es ja zum Teil auf 100 runtergesetzt. Das
ist natürlich nach 2,5 Stunden aber echt kompliziert.
Und das finde ich aber bei der Politik tatsächlich gut. Da stellt sich keiner hin und sagt, ich weiß genau, wo es lang geht, sondern ich lerne auch dazu. Ja. Ich bin eher überrascht bis beruhigt davon, wie sich da unsere Leute hinstellen und einerseits mit Gelassenheit und einer gewissen Souveränität auftreten, aber andererseits auch nicht so tun, als ob sie jetzt genau wissen, dann geht's weiter, dann passiert das und da passiert das. Also da hätten wir uns, das hätte auch schlimmer saufen können von der politischen Führung.
Wir machen auf jeden Fall trotzdem noch ein bisschen weiter. Danke nochmal für das Statement. Statement. Und, 999 Sendungen haben wir ja geschafft, ne?
Fast auf 1000.
Und die erste hast du gemacht. Komm her.
Ach so,
jetzt. Du warst ja noch nie auf dem blauen Stuhl.
Oh ja, der blaue Stuhl ist gerade
mal auf dem roten.
Ich wechsle mal.
So.
Schön, hier mal wieder zu sitzen.
Jetzt. Ich lehne mich jetzt mal entspannt zurück.
Erinnerst du dich, wie das aussah 1995? Nein. Wie das aussah? Aber Thomas, wir gucken erstmal, wie du dich verwandelt hast. Du als Sportler und Spieler, als wir hier versucht haben, die Sendung zu etablieren, hast du das hier gemacht. Und vor allen Dingen, du warst ja nicht nur Meister, sondern du konntest auch Flanken schlagen. Wer hätte das gedacht? Haben wir vielleicht schon wieder vergessen.
Ja, eine vielleicht.
Guck mal, das ist, so hast du dich doch dann ein bisschen verändert, ne? Sind wir zumindest beruhigt drüber.
Du, viele haben immer gefragt, ob ich mir die Haare gefärbt habe inzwischen, aber das stimmt nicht. Ich bin einfach älter geworden.
Grau an der Seite,
das wird schon noch.
Alle, die jetzt schon graue Haare haben, die sagen, keine Sorge, Thomas, das wird schon noch. Aber
teuer mit den Strähnchen.
Farblich haben wir auch sehr hübsch angefangen in dieser Sendung. Erinnert ihr euch noch? Im September 1995. Schauen wir mal hin. So hat das tatsächlich ausgeschaut. Und dann wollen wir mal ein bisschen gucken, wie das dann war vor Corona in den Jahren, in den ersten 10 oder 20. Und das machen wir gleich nach der Werbung. Doppelpass im Hilton Airport Hotel. Und wir blicken so ein bisschen zurück, wie denn der Doppelpass so begonnen hat. Es war unfassbar viel los hier, wie Sie sich vorstellen können, in den ersten Jahren. Und Franz Beckenbauer war auch häufiger hier und hat sich auch dann manchmal über die Nationalmannschaft so richtig echauffiert.
Das war eine Mannschaft, da waren Spieler in der, die, also wenn ich die vergleiche mit heute, ja, dann wecke ich meine Mannschaft vor 10 Jahren um Mitternacht. Und dann spielen die barfuß gegen die von heute und dann haben die heute 0 Chance. Das ist der Unterschied.
Das sollten wir mal machen.
Marcel, früher war alles besser, ne?
Früher lernen wir raus. Oder? Wem sagst du das? Jeden Tag in der Rückschau war alles besser. Franz.
Ja. Aber er hat sich schon in diese Richtung echauffiert und da war er ja nicht alleine. Es war Rudi Assauer zum Beispiel, der dann auch hier richtig Gas gegeben hat. Rainer Kallmund, ja, war einer, gehörte zu denen. Auch der FCK-Vorsitzende Wieschemann war ja hier und hat für Historie gesorgt. Und natürlich auch weiterhin Franz Beckenbauer. Sie haben alle diese Sendung zum Kult gemacht.
So schaut's aus, wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
April 2004. Rudi Assauer erhebt den Mittelfinger und spuckt mehr Informationen aus, als der Moderator wissen will.
Erstens sind Sie 20 Jahre jünger als ich und Sie sehen 40 Jahre älter aus als ich.
Klare Worte und der Gast übernimmt gleich die Gesprächsleitung.
Herr Jörg von Torra, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal auf dem Schalker Feld gewesen sind.
Ich kann Ihnen das ganz offen gestehen, das war im Februar.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Nein, das war...
So schaut's aus. Es geht auch anders. Eine Reporterlegende und eine Fußballlegende zählen sich gegenseitig an.
Denn was dahinter steckt, ist ja, dass man Ihnen, Herr Beckenbauer, ständig nachsagt, und da ist ja auch ein Körnchen Wahrheit dran, da sagt er mal dies, sagt er mal jenes.
Der das können Sie jetzt nicht einfach so sagen, der sagt er mal dies, der sagt er mal das. Das müssen Sie mir erklären. Also Sie reden nämlich... Sie reden genau den gleichen Blödsinn daher wie alle anderen auch. Ja.
So schaut's aus. Im August 2002 steht der Doppelpass einmal nicht für Klartext, sondern für Unklartext.
Wir haben ein Defizit alle an Durchblick. Und wir sind total
beschränkt in der Überlegung, was Fußball angeht, oder was wollen Sie sagen?
Ja.
So schaut's aus. Der Doppelpass bestraft Phrasen, doch er bejubelt legendäre Sprüche und kuriose Aktionen.
Blau und weiß, wie lieb ich dich. Blau und weiß, verlass mich nicht.
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Das hat Mario Basler nach seinen Flachschüssen nicht mehr. Der hat wirklich einen fantastischen Spannstoß gehabt. Wenn das Hirn genauso entwickelt wäre wie sein rechter Fuß, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre das großartig.
Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußballs ist, dann bin ich Mutter Teresa.
Blau und weiß ist unsere Fußballgarnitur.
So schaut's aus. Zum Schluss der Beweis, dass das gute alte Telefon immer noch unverzichtbar ist.
Wenn der Bundestrainer soll oder ein Bundestrainer oder ein Bundesliga-Trainer so locker auch drogenabhängig sein kann, was wollt ihr denn eigentlich? Wenn diese Meinung in diesem Land sich durchsetzt, dann möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Auf Wiederschauen!
Und 19 Jahre später schon wieder ein Anruf.
Guten Tag oder guten Morgen, Uli.
Guten Morgen, Thomas. Hassan hat einen guten Job in diesem Jahr gemacht und ich finde es unverschämt, wie über ihn heute gar nicht gesprochen wurde, so als gäbe es ihn gar nicht.
Du hast aber gestern gesagt, Niko Kovac, Teile der Mannschaft waren gegen ihn.
Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint.
So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Also turbulent ging es immer zu und es gab aber auch so kleine Sachen, die man gar nicht mehr heute für möglich hält. Wir haben was vorbereitet und zwar Wolfgang Golz war auch ja in der ersten Sendung 1995 und wir schauen mal in den Kreis. Früher hatten es die Kameraleute leichter als heute, oder? So kurz nebenbei mal ein bisschen eine rauchen, ja? Und du erzählst gerade was Wichtiges. Und da du ja diese fantastische Krawatte anhattest, hast du sie noch dabei? Gibst du noch die Krawatte?
Ich habe sie mitgebracht.
Das war natürlich nicht abgesprochen. Nein. Aber die ist so farbenfroh.
Wie kann man die denn so lange aufbewahren?
Sie passt in den Frühling, ja.
So eine Krawatte kann man nur so lange aufbewahren, wenn man sie so selten benutzt. Also ich finde, jede Zeit hat ihre Krawatten und die waren damals absolut en vogue. Das kann man auf den Bildern auch sehen. Aber nun kommt sie in den Schrank.
Also wir werden ja nach dieser tausendsten Sendung dann auch die erste mal wiederholen. Also da kann man dann noch die anderen Teilnehmer dieser Runde auch mit diesen unfassbaren Krawatten sich nochmal zu Gemüte führen.
Ich finde, da stach meine positiv hervor.
Du kannst sie doch für einen guten Zweck irgendwie.
Ja. Jetzt.
Ja, wenn du sie nicht mehr haben. Ja.
Wer will die Krawatte der ersten Sendung haben, geht alles ins Phrasenschwein.
Genau. Geht ans Phrasenschwein.
Also, das können wir schon mal besser. Und es gab ja auch noch ein paar andere Situationen. Stefan Effenberg zum Beispiel, ja, war ja damals auch genauso wie Thomas Helmer noch aktiv für Borussia Mönchengladbach. Stefan, wir kommen genau hin. Gegen, wie so viele Fans sagen, Heulsuse Möller. War das Schwalbe oder Heulsuse? Ja, und was sagst du ihm da eigentlich?
Heute rot.
Nein, wie es ihm geht, ob er sich wehgetan hat.
Ich meine, ja, das waren
immer heiße Duelle.
Ja? Er hat nicht geantwortet. Ne?
Ich meine, diese Diskussionen sind ja immer noch wichtig auf dem Platz, ne? Um da auch Respekt zu verschaffen.
Ja, das darf man ja heutzutage nicht mehr.
Na, so sprechen schon, oder?
Aber habt ihr euch da auch richtig getroffen, also im Gesicht geschlagen oder was?
Das sah so aus. Das war Umstetter, das war nicht ich.
Ich hab doch gesagt, ihr.
Wie wir?
Ja, schau mal, pass auf, guck mal. Erstmal fällt er da um. Ist natürlich
kein Elfmeter.
So, da ist jetzt ein Schlag.
Da, Knie.
Ja, ich habe ihn doch nur aufgeholt.
Streitschlichtung von dir.
Streitschlichtung. Ja, wir waren ja immer Gegner.
Das war immer schön. Ihr schafft es sogar in der 1000. Sendung, wo nicht ein Spieltag stattfindet, den Videobeweis hier nochmal reinzubringen.
Wir hätten ihn da gebraucht.
Oh Mann.
Wer vom Platz gestellt worden?
Machen wir es doch mal einfach. Ich finde das super. Ich bin übrigens ein Kind dieses Senders. Im Zweifel auch der Ziehsohn von dem damaligen Moderator. Ist alles gut. Wer alles geclaimt hat, wer diese Sendung eigentlich erfunden hat, das ist das Großartigste.
Erzähl uns mal die Wahrheit.
Ja, ich war es nicht.
Ich war es auch nicht.
Du warst es in der Tat nicht, aber ich kann zumindest sagen, also der damalige Programmdirektor war es. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, auch ein junger Typ, Rudi damals auch ein junger Typ, glaube ich, damals runtergekommen vom ZDF mit 4 Kindern. Und der damalige Programmdirektor ging zu dem mutigen Chefredakteur. Kai Larsberg ging zu dem mutigen Chefredakteur und sagte, pass auf, ich habe eine astreine Idee, sonntags haben wir kein Programm. Wir diskutieren über Fußball. Da kannst du eigentlich, gibt es 2 Varianten, du sagst ja oder schauen wir uns an. Das sind die beiden Varianten, die du eigentlich als Arbeitgeber angehst. Aber es gibt die dritte Variante. Du drohst dem Kollegen Prügel an. Dann laufen die beiden sich durch das ganze DSF hinterher. Der eine läuft vor dem anderen weg, der andere läuft hinterher.
Also er natürlich vor mir weg, ne?
Nicht damit der falsche. Ein Mutiger. Deswegen, ich kann sagen, ich habe den Doppelpass nicht erfunden, aber ich kann sagen, ich habe verhindert, dass er verhindert wird. Weil der damalige Chefredakteur und Moderator dieser Sendung hat damals das Hauptargument gebracht, immer sagt, eigentlich alle bescheuert. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Ich habe 4 Kinder. Ich habe einen Bauernhof. Ich habe eigentlich alles. Und jetzt wollt ihr, dass ich am Sonntagmorgen, das mache ich nicht. Eine riesen Diskussion. Und Rudi wurde damals zur Vernunft, ehrlich gesagt, Gott sei Dank, 1000 Sendungen später, gezwungen. Das ist die wahre Geschichte mit diesem Doppelpass. Das ist einfach, jeder, der erzählt, er hat ihn erfunden, es stimmt einfach nicht. Ich war auch übrigens, als die Berliner Mauer gefallen ist, ich war in Deutschland. Aber ich habe genauso wenig damit zu tun wie David Hasselhoff. Aber wer es verhindern wollte, das war damals, und da könnt ihr ihm alle für danken, das war Rudi Brückner. Der heute hier sitzt auf dem schönen Sessel, das ist gut. Der erste Ziehvater der Redaktion, in Anführungsstrichen, mit ganz altertümlichen Führungsqualitäten, in Anführungsstrichen. Aber er wollte damals partout diese Sendung nicht auf dem Sender, aber nur zum Schutze seiner Frau und zum Schutze der 4 Kinder.
Die Menschen sind immer wichtig. Wichtiger als alles andere. Aber wir hatten natürlich auch in der Sendung einen super Experten, nämlich Udo Lattek. Und der hat zum Beispiel solche Dinge von sich gegeben.
Mai 2011, Udo sagt Servus. Abschied nach 16 Jahren Doppelpass und Rührung in der Runde.
Als 10-Jähriger, wenn du Fußball spielst, dann hast du Panini-Bildchen gesammelt und so, dann hast du immer einen Udo Lattek da drin gehabt. Das war ein Glitzersticker, da hast du dich gefreut. Ich meine, ich bin ja...
Jetzt fang aber nicht an zu weinen.
Udo Lattek ist nicht nur das Gesicht des Doppelpass, sondern das Gesicht des deutschen Fußballs. 8 Meisterschaften als Trainer und 3 europäische Titel. Ein Experte, der von niemandem pushen muss.
Klinsmann fliegt ja mal erster Klasse. Bezahlt das der DFB oder bezahlt er das aus eigener Tasche?
Wer?
Die Fliegerei von Klinsmann. Ja. Die Fliegerei von Klinsmann.
Fliegerei, die wird gesponsert von Lufthansa.
Wenn ich dich ansehe, dann ist das nicht wahr. Nee.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe es gerne gemacht. Ich habe auch gerne mit den Leuten gestritten.
Udo streitet auch mit Freunden und Weggefährten. Legendär bis heute sein Schlagabtausch mit Uli Hoeneß.
Und so wird ein Bild von einem Spieler Oliver Kahn gezeichnet, der das ist eine Sauerei. Und das sollten wir alle, du, auch Paul Breitner und Lothar Matthäus, nicht vergessen bei allem.
Das war auch, Uli. Ich erwarte nicht viel von dir, ich erwarte nur Respekt von dir, auch nicht mehr und nicht weniger. Ich bin kein Angestellter des FC Bayern. Ich habe meine freie Meinung und die werde ich auch weiterhin sagen und weiterhin kundtun. Ich habe nicht unter die Gürtellinie geschlagen und dabei bleibt es.
Aber ihr kritisiert oft Dinge.
Ich möchte das Pauschalurteil, ihr
auch du,
möchte
die
ich
du für
auch
dich
ich, aber nicht ihr.
Leben nicht immer akzeptiert hast.
Da musst du ganz ruhig sein, Uli. Ja.
Ich finde es besser, wenn Sie beide mal austeilen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen und sich dann wieder zusammenreißen. Ja? Also, so ist Fußball, oder?
So war Fußball und so würde man ihn sich wieder wünschen. Hart in der Sache, klar in der Aussage.
Es kommen 50.000 Zuschauer ins Stadion. Das Einzige, was dort stört, ist das Fußballspiel. Die haben so viel Freude.
Ja,
das gefällt mir als Trainer, weil es Mensch ist ein Arsch.
Ein Schlaganfall läutet Udos Karriereende als Experte ein. Die Stimme des Fußballs wird leiser. Seine letzte Saison ein einziger langer Abschied. Im Januar 2011 Geburtstagsgrüße von Udo Jürgens.
Das ist ein Tag, dieser Tag der Blumen und Lichter.
Udo stirbt 2015 mit 80 Jahren. Und es bleibt die Frage, Ob Klartextsprecher, Charismatiker und Charakterköpfe wie Udo Lattek im heutigen Fußball noch funktionieren würden. Fest steht jedenfalls, die Sehnsucht nach Typen wie Udo Lattek ist heute so groß wie nie zuvor.
Also über 700 Mal hat er, glaube ich, diese Sendung hier mitgemacht. Ja. Ein paar Mal war er auch unterwegs. Aber was so geblieben ist, ist, er war der Erste, der so ein bisschen den Experten rausgehangen hat und auch die eigenen Leute im Prinzip angemacht hat.
Er hat auch schön geradeaus, war er immer, weißt du, ne?
Ja, aber sonst haben wir nur gesagt, Nestbeschmutzer, ja, weil er die eigenen Kollegen auch mal zur Brust genommen hat. Das war eigentlich was Einmaliges.
Zu er hat die Sendung auch zu dem gemacht, was sie ist, muss man ganz ehrlich sagen. Diese Kontroverse und die Diskussion, jeder weiß sich in der Öffentlichkeit zu stellen und eine Meinung zu vertreten. Das war großartig. Also natürlich, also nach dem Beitrag, also da ist man schon wehmütig. Also wir vermissen, glaube ich, alle unseren Udo, das ist einfach so. War eine coole Zeit. Wir haben viel mit ihm erlebt. Die ganzen Geschichten, die er uns auch nach der Sendung gerne immer noch mal erzählt hat, weil er auch nicht gehen wollte, das war
hat dich auch immer beleidigt. Also zu mir hat er gesagt, zum Beispiel, als wir uns kennenlernten, Elmar, ich habe gehört, du bist ein arrogantes Arschloch. So fing es an. Dann haben wir eine Sendung zusammen gemacht und sagte dahinter, eigentlich bist du doch ganz okay. Dann wie mit Uli, Bierchen getrunken und dann war auch... Mit dem hat man ein super Verhältnis. Ja.
Feiner Kerl. Aber man muss fairerweise heute auch sagen, jetzt machen wir die 1000. Sendung. Ja. Aktueller Moderator, erster Moderator. Man muss sich auch noch, Jörg von Torra hat die Sendung auch mitgeprägt. Also jeder Moderator hatte seine Zeit, seine Epoche. Ich kann als Sendervertreter sagen, ich bin ganz, ganz stolz, dass wir das 1000 Sendungen durchgezogen haben. Es wird die 1001 geben und es wird fortfolgend so sein. Aber die drei Moderatoren und vor allen Dingen Udo Lattek haben das Ding dahin gebracht, wo es heute ist. Und da muss man fairerweise sagen, Fußballfan, nicht Fußballfan, am Sonntagmorgen zwischen 11 und damals war es nur eine Stunde, 11 bis 12.
Heute und dann 90 Minuten oder zwei Stunden.
Udo, klar, aber die Nachfolger bitte auch nicht vergessen.
Die Nachfolger, Strunz, Helmer, Stefan.
Ja. Ich meinte mich jetzt gar nicht selbst, sondern...
Nein, ich vergesse gar keinen. Jeder hat
Experte seinen ist Teil, einfach wichtig.
Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen.
Also ich finde auch, der große Vorteil ist, der jetzigen Experten, dass das eben kein Trainer ist oder dass ihr keine Trainer seid, dass da ein bisschen der Spieleraspekt mit reinkommt, dass der Journalistenaspekt mit reinkommt, der eine Zeit lang ja auch mal sehr untergegangen war. Ja. Wie siehst du das, Wolfgang?
Ja, ich fand auch, dass der Journalistenaspekt ziemlich untergegangen ist. Und zwar bin ich der Meinung, dass, ich habe das mit Thomas Helmer schon mal thematisiert, dass hier die Printjournalisten vernachlässigt worden sind. Wobei die Printjournalisten die sind, die jeden Tag bei den Mannschaften sind, die Nachrichten bekommen, die Nachrichten aufbereiten. Jürgen Klopp würde sagen, die an der Schnittstelle stehen. Und das sind die Leute, die auch viel wissen, die viel wissen und hier in den Sendungen auch immer viel preisgegeben haben. Also ich beispielsweise bin immer in diese Sendung gegangen und habe gesagt, ich habe eine Neuigkeit. Ich habe es nicht unbedingt gesagt, ich habe eine Neuigkeit, aber das konnte man hören, dass ich eine Nachricht, eine Information gebracht habe, die andere bisher noch nicht hatten. So wie zum Beispiel mit der UEFA heute, dass es am Dienstag verkündet wird, Europameisterschaft.
Aber die Weiterentwicklung gerade dieser Position Experten fand ich zum Beispiel sehr spannend und auch sehr gut gelungen. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, was auch eure Eindrücke so waren. Und dann gab es natürlich noch dieses hier, das berühmte Phrasenschwein. Das sah am Anfang ein bisschen anders aus. Gelb-rot, wieso? Das werden wir auch gleich auflösen. Und wer diese ominöse Hand ist, die da versucht, die Kohle nur so reinzustopfen, das lösen wir auch gleich noch auf. Jetzt erstmal Werbung. Bringt nochmal Sie zurück ins Airport Hotel Hilton am Münchner Flughafen zum Check24 Doppelpass. Und ja, wir hatten ja schon über das Phrasenschwein gesprochen. Bevor wir da hinkommen, wollen wir aber von den beiden heutigen aktuellen Experten nochmal wissen, wie fühlt ihr euch in eurer Rolle und denkt ihr, ihr könnt die Rolle sehr gut ausfüllen, anders jenseits von Udo Lattek?
Nein, ich hatte bei Udo Lattek auch immer den Eindruck, dass er unabhängig war und dass es ihm nicht ging um Effekthascherei, sondern dass er das, was er vom Fußball wusste, und das war erfahrungsgemäß und wie wir alle wissen und mussten nur einfach gucken, was er gewonnen hat und wo er überall war, dass er das eingebracht hat. Und nur dann macht das ja Sinn, wenn du unabhängig Mehrwert schaffen kannst.
Und bei den Spielern war es ja immer so, dass immer von Abhängigkeit gesprochen wurde. Ne? Auch wenn mal Spieler hier waren. Ist ja klar, dann war es eine Abhängigkeit. Du aber jetzt auch nicht abhängig.
Nein, also eine Unabhängigkeit ist natürlich entscheidend, um auch eine klare Meinung zu haben, auch dazu zu stehen, sie zu vertreten und hinten raus auch nicht umzukippen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es da viele Typen in der Bundesliga noch? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Aber Udo Lattek war natürlich prädestiniert für diese Rolle. Man hat es ja gesehen in diesem Duell mit dem Uli Hoeneß. Also er hatte auch keine Furcht vor einem Uli Hoeneß, sondern war ganz klar in seiner Meinung, hat sie vertreten. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, da wirklich klare Kante zu zeigen.
Ja, schau, Markovic ist Clubvertreter. Ich kann doch nicht von ihm verlangen, dass er völlig entspannt und objektiv, wenn es um irgendwas zu bereden gäbe, Kritisches über die Basketballabteilung des FC Bayern. Da ist er Clubvertreter und das ist sein Ding. Da muss er sich davor stellen, so wie Uli Hoeneß sich vor seinen Club gestellt hat. Und dann ist es die Aufgabe derer am Tisch zu sagen, pass auf, das verstehe ich, mehr können wir aus dir nicht rausholen. Meine Sicht der Dinge ist aber die und die auf die Punkte hinweisen. Das sind ganz klar verteilte
Rollen. Aber das Spannende ist natürlich auch, und das merkt man ja jetzt auch wahrscheinlich auch in den nächsten 1000 Sendungen, dass dieses Zusammenspiel zwischen denen, die unabhängig sind und denen, die natürlich noch Abhängigkeiten haben, dass das ein schönes Gesprächszusammenspiel
ist. Also Uli Hoeneß benutzt ja gern das Telefon. Das muss ja hier nicht aus dem Täschchen plaudern. Aber wenn dann ein Anruf kam manchmal und dann dachte man, ah Uli, schön dich zu hören, wie geht's dir denn? Das ist jetzt nicht das Thema. Sondern was ich dir sagen muss ist, und dann gab's erstmal Feuer. Und das endete am Ende, endete der es aber immer in lass es dir gut gehen.
Wir hören von dir. Spannend ist eigentlich bei mir noch zu erfahren, weil wir haben am Anfang so viel über Langeweile, was machst du, zu erfahren, was ich dagegen mache. Ich puzzle viel.
Ah. Hast du noch welche, die noch nicht fertig sind?
Ja, zwei Stück.
500 Teile.
1000.
1500. Ja, 1000 machen wir. Muss man anfangen. Also zum nächsten Geburtstag wissen wir, er braucht ein Puzzle. Ja?
Nein, das macht halt, es ist ein richtig geiler Zeitvertreib, es macht Spaß. Also
und man kann zu Hause
ich hätte jetzt auch nicht gedacht vor einem halben Jahr, dass ich mich mal dafür begeistern kann, aber ich mache es wirklich.
Du kannst mir eins mit Fohlen schenken.
Den oder Kader von Bayer Uerdingen kannst du puzzeln.
Ja, warum macht ihr das? Warum
zieht ihr das wieder ins Lächerliche?
Nein!
Also, der Thomas geht schon los und holt was. Wir wollen aber trotzdem uns noch mal angucken. Also, es gab ja so sensationelle Dinge. Dieses Phrasenschwein hat es tatsächlich geschafft, in den Duden zu kommen. Ich weiß nicht, ob Sie mal schon reingeguckt haben. Im Duden steht wörtlich ein hohles Gefäß in Form eines Schweins, in das Strafgeld eingezahlt wird, in dieser Sendung. Strafgeld. Ja gut, so schlimm war es nie, aber aus 999 Sendungen haben wir mal ein paar, natürlich die schönsten Phrasen rausgepickt.
Gibt's doch noch die Matzen? Ne, da muss ich mal zurück.
Kein Glück und dann auch noch Pech, dann wird's ein bisschen schwer. Jetzt spielen Sie mal halbwegs.
Ja, er zahlt, keine Angst, ich hab das schon.
Auch wenn es gebührenpflichtig ist, jeder Trainer ist ein Trainer auf Bewährung. Jeder.
Allerdings.
Ja. Ja, also das
wir müssen
Europa League zu spielen.
Lassen, also.
Oh, wir müssen die Kirche
in Dorf. Kirchendorf, aufschrei.
Besser geht's gar nicht. Besser geht's gar nicht.
Also, das ist einer der Top 3, ne?
Ja, ja, am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt.
Erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu.
Das wollte ich hören von dir. Das wollte ich hören.
Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Gib mir mal meine 3 €, ich zahle die gleich ein. Ne?
Weil sie jedes Jahr auf der Glatze Locke drehen müssen. Wenn sie es nicht schaffen, sie dürfen sich...
Wie war das? Sehr schön. Nee, musst du nicht zahlen. Nein, der war gut. Den kann ich noch nicht.
Solange die Glocken läuten, ist die Kirche nicht aus.
Jo.
Normalerweise schreibt der Fußball ja auch solche Geschichten. Ne? Das sagt man ja gerne, deshalb bezahle ich auch gerne nochmal.
Ja. Ne?
Ich meine, er war einer der besten Spieler gestern.
Ja, aber die wachsen natürlich auch nicht auf den Bäumen, die Spieler. Und Geld kostet mittlerweile
die wachsen
auch
auf den Bäumen.
Die Tabelle lügt ja auch nicht. Ne?
Ja,
das sieht man ja.
Da hast du gerade sofort gemerkt, dass
ich weiß es ja. Und es ist ja kurz vorbei.
Der Ball ist rund. Ja. Freunde, sollt ihr sein? Das sind wie viel? 15, ne?
Angeber.
Und flach spielen und hoch gewinnen.
Olli ist ein Angeber.
Und mehr als 20 Mark
hast du, Olli, ne? Tatsächlich, Olli Dietrich war es, der dieses Schweinchen da gefüttert hat.
Und das war noch D-Mark, ne, Rudi, oder?
Das war noch D-Mark. Richtig shiny, ja, da kommen wir reingekriegt. Aber es hat geholfen, dass immer die Leute mal wieder anzuschieben, ne? Das Phrasenschwein. In dieser Sendung. Also auf die nächsten 1000.
Rudi, herzlichen Dank.
Und du setzt dich jetzt wieder dann hier hin.
Nein, ich verteile das nicht. Okay. Wie immer. Gut, hier rum. Danke an die Runde.
Dankeschön. Aber die nächsten 1000 Sendungen sind programmiert. Schon der erste, nächsten Sonntag, ne? 11 Uhr.
So wird es sein.
Sagt ihr auf jeden Fall. Und dann wollen wir mal gucken, was der Stand der Dinge hergibt. Jenseits
des Corona. Und Rudi, heute ist das Schlusswort mal ganz einfach.
Bleibt gesund.
Bleiben Sie alle gesund. Bleibt ihr gesund. Wir trinken auf die Gesundheit.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Bis dahin. Bis nächste Woche.